Tada! Herzlich willkommen bei 300 Hertz, Ausgabe 23, diese Illuminaten-Sendung mit dem Felix
und dem Huckel
und dem
Ludwig.
Oh, schön im Duett.
Yeah.
Heute mit Gast.
Mit Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen und aus unserer Folge 16 war es, glaube ich, als du mal hier bei uns im Proberaum warst und wir die ganzen tollen M's verglichen haben.
Ist auf jeden Fall schon länger her.
Ja.
Fast ein Jahr, oder? Kann das sein?
Schon länger, glaube ich.
Sogar. Also, das war schon eine Weile her und ich bilde mir ein, man musste auch eine Jacke noch anziehen.
Das kann sein.
Ja, ja. Da war es noch irgendwie ein bisschen hässlich. Waren wir da nicht noch beim Konzert sogar? Nee, das war ein anderes Mal.
Keine Ahnung, schon zu lange her.
Naja, deswegen musste das mal wieder sein und deswegen haben wir uns hier mal wieder ein bisschen Expertise mit ins Haus geholt, weil wir beide sonst irgendwie ein bisschen langweilig sind für die Dauer.
Ja. Sagst du? Hat das irgendjemand von den Hörern gesagt?
Nee.
Also das wäre cool, ja wohl die cool. Höhe. Wir haben den Ludwig natürlich geholt für zusätzliche Expertise und zusätzliche Unterhaltung.
Richtig, dann so wird alles noch viel amüsanter.
Kirsche obendrauf.
Richtig.
Oh, vielen Dank für die Blumen.
Ja, nach den ganzen Hörerwünschen, die unbedingt den Ludwig wieder haben wollten, jetzt
zu entschuldigen. Gab es da welche?
Oh ja, kamen so ein paar Kommentare, die das.
Das ist aber schön, das freut
die das cool fanden.
Das hätte ich ja nicht gedacht.
Aber der Ludwig ist noch ein bisschen leise, muss ich sagen. Also
ja, mir ist auch gerade hier am Interface was aufgefallen, wo ich jetzt kurz nochmal klicken muss.
Sprecht ihr zusammen in ein Mikrofon?
Nee. Wir haben zwei unterschiedliche von gleicher Bauart.
So, ist es jetzt besser oder soll ich den Pegel noch mal ein bisschen nachziehen? Schon wieder
la,
voll das.
La, la.
Also der Ludwig könnte immer noch ein bisschen lauter sein.
Okay, okay. Vielleicht soll ich einfach lauter sprechen, aber das ist ja schon meine normale Sprechstimme.
Ja, dann ist alles super. Dann muss der Felix, Soundmeister Felix, das da regeln für dich.
Siehst du? Ich hab noch ein bisschen gepegelt.
Und das ist dann
so
deswegen ist
besser?
Ja, sehr viel besser.
Ah, cool. Guti.
Sehr kaum gut. Haben wir drei Leute, ist wie in einer Freakshow oder bei der Metaebene. Ja, schon geht's los mit, ich bin zu laut und du bist zu leise und naja, jetzt haben wir's.
Und das doch hier im audiophilen Podcast, das kann ja nicht wahr sein, ne?
Ja, so. Ja, gab es eigentlich Kommentare vom letzten Mal? Ich habe gar nicht geschaut.
Es gab sehr viele Kommentare.
Stimmt, doch,
zur letzten Sendung und das war sehr cool und hat großen Spaß gemacht.
Aber
und,
die waren alle zu deiner Les Paul-Umbaugeschichte, ne?
Auch, ja. Also mir wurden noch Tipps gegeben, was das Ganze hier mit Brücken und Tailpiece tauschen auf sich hat und welche Marken doch man noch bitte ausprobieren sollte. Ja, war super. Habe ich alles nochmal ausgecheckt. Werde ich auch in Zukunft irgendwann nochmal drüber berichten, wenn ich mal irgendwie noch ein paar Teile ausprobiert habe. Und ansonsten kam heute noch eine Hörerfrage rein, mit der wir eigentlich von mir aus auch gleich loslegen können. Da wurde nämlich gefragt, was man denn als Blues-Einsteiger so ganz gerne für einen schmalen Taler sich für ein Amp kaufen möchte.
Ja, aber mit der Zusatzbedingung oder Frage nach einem Kopfhörerausgang, ne?
Richtig. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, aber das wäre wahrscheinlich so ein Wunsch, was halt ja, natürlich die Röhren-Amps schon mal so ein bisschen einschränkt, natürlich.
Ja, da steht genau, ich spiele nur zu Hause, zwei Familienhaus, Kopfhöreranschluss wäre top. Also dann, wenn Kopfhöreranschluss gewollt ist, dann ist wirklich schon sehr eingeschränkt.
Richtig, dann kann eigentlich nur noch der gute alte Transistor oder der Modeling-Amp übrig bleiben. Trotzdem, bitte?
Gibt es keine Röhren-Amps mit Kopfhörer? Ich glaube, es gibt da welche, oder?
Ja, die sind aber meistens wahrscheinlich, also ich meine, man muss ja schon mal einen Röhren-Amp für unter 200, 300 Euro finden, der gut klingt und dann noch einen gut klingenden Kopfhöreranschluss.
Ja. Ja.
Also üblicherweise zum Beispiel beim Orange Micro Terror, der hat einen Kopfhöreranschluss, aber der ist halt ein unsimulierter, also ne, das ist einfach die rohe Zerre ohne Lautsprechersimulation oder Emulation und dann klingt das halt, als würde dir einer mit der Spitzhacke da am Trommelfell rumklimpern.
Ja, leider. Wäre mir neu, wenn ich jetzt irgendwie einen Röhren-Amp kennen würde, der irgendwie ein Emulated Speaker-Output haben sie ja meistens, dass man es irgendwie fürs Recording direkt ins Interface nutzen kann, aber mit dem Kopfhörer macht das ja dann auch nicht wirklich Spaß und ist dafür jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich ausgelegt.
Ja, also ich würde sagen, entweder diese total Hardcore-Digital-Sachen, so dieses Line 6 oder, weiß nicht, Blackstar hat doch jetzt auch irgendwie so eine neue Digital-Amp- Simulationsserie, also wo halt eigentlich das nicht mehr viel mit dem Gitarrenverstärker zu tun hat eigentlich, aber man halt auf dem Kopfhörer oder so zumindest gute Klänge hinbekommt. Oder, was ich ja auch sagen würde, wenn du vor allen Dingen, also wenn derjenige welche oder diejenige, waren derjenige, vor allen Dingen, nee, ich habe gerade geguckt, Peter war es, wenn man eh nur so sozusagen im kleinen Kämmerlein spielt, dann könnte man sich auch gleich für einen Rechner einfach sowas wie Amplitube oder sowas kaufen und ach scheiße, jetzt klingelt's hier bei mir, sorry.
Super.
Mach ich aus. Und dann einfach durch einen Rechner spielen, das ist auch eine Option, ne?
Ist eine Option, aber er meinte ja im Kommentar schon, er hat gerade seinen Fender Mustang Modeling Amp verscheuert, weil ihm der Sound nicht gefiel. Da weiß ich nicht, ob mit so einer Software da irgendwie zu beigetragen ist, dass man irgendwie einen coolen Amp-Sound rauskriegt. Also die klingen ja nicht schlecht, aber so zum für das Spielgefühl zu Hause, wenn man nicht gerade mal mit dem Kopfhörer spielt, ist es ja jetzt doch noch was anderes.
Ja, ja. Fragt sich halt, ob so eine Software, ich erkenne mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht aus, wie teuer so eine Software ist, ob die nicht eine gute Software auf dem Rechner dann nicht teurer ist, als sich ein Amp zu kaufen, oder? Weiß ich jetzt nicht. Stelle ich mir jetzt mal so in den Raum.
Ja, also das ist halt wirklich so dieser Bereich Geld und dieses Feature-Set an Wünschen ist halt wirklich eine knifflige Sache. Also es gibt zum Beispiel 2-3 Röhren-Amps in dem Bereich, wo ich sagen würde, die sind super zum Blues und die rocken und die sind cool, aber haben halt keinen Kopfhöreranschluss. Und dann die, wo man einigermaßen weiß, dass der Emulated Kopfhörerausgang cool ist, da, also die, ja, die Amps habe ich alle nicht getestet und die haben auch irgendwie, wie gesagt, mit Gitarrenamp am Ende dann nicht mehr so viel zu tun. Und wenn er seinen Mustang schon verkauft hat, weil ihm der nicht gefällt, und mit dem Mustang hat man nun wirklich eigentlich so ziemlich alle Klangmöglichkeiten, dann, tja, wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was da die Silver Bullet ist, um ihn glücklich zu machen.
Also gut klingend und mit Kopfhöreranschluss bleiben nur so ein paar kleine Transistor-Übungs-Amps mit Modeling für zu Hause übrig. Aus meiner Erfahrung kann ich da berichten, dass die Roland Cube-Serie da ziemlich cool ist.
Sehr gut.
Kann Kopfhörer und klingt super und gibt's in allen Größen und Farben.
Ja, das würde ich nämlich, genau. Also der wäre auf jeden Fall auch ganz vorne noch mit dabei von so einem allseits anerkannten.
Also ich benutze ja zum Unterrichten mittlerweile 2 Roland Micro Cubes. Felix hat ja auch so einen, der ist so ein bisschen altersschwach schon, aber und ich bin total happy, weil der Amp extrem gut klingt für, was kostet der, 130 Euro oder so?
Ja, sowas.
Der ist total dynamisch, gerade so für Strat, Halspickup, Blues-Sachen finde ich den super, und man hat halt so ein bisschen schon Hall und so mit drin, Delay, und das klingt halt alles sehr cool, solide und auch warm, also überhaupt nicht nach Brüllwürfel, so finde ich jetzt.
Ja. Ich bin auch immer sehr überrascht von, das Ding ist ja wirklich sehr, sehr klein, und ach, wie groß ist der Speaker irgendwie? 5 oder 8 Zoll, also wirklich Mini-Gerät, so ein besserer Bluetooth-Lautsprecher eigentlich. Und dafür klingt er aber trotzdem relativ mächtig und er kann auch echt gut laut werden. Der hat 2 Watt Transistor und der brüllt ohne Ende. Also wenn man so ein Mini-Keller-Proberaum hat, wo irgendwie so ein Schießbudenschlagzeug drinsteht, da reicht das noch aus, um irgendwie so die allerersten Schritte in der eigenen Gitarrenband zu wagen.
Ja, kann ich.
Also genau, Roland Cube ist zu empfehlen und den gibt es ja auch für relativ günstig Geld, auch in der größeren Variante. Ja, ich glaube, es gibt einen 15er, einen 30er und einen 60er. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile zwischendrin nochmal gab. Das ist die Serie, die ich noch kenne von damals. Und der 30er kostet auch bloß irgendwie 270 oder sowas. Also halt noch voll in seiner Preisspanne drin. Also der taugt, die klingen gut, die sind robust ohne Ende. Was halt auch so für Einsteiger eigentlich immer ganz cool ist, ist halt dann wirklich diese Modeling-Funktion. Wenn man halt noch nicht so ganz ausgecheckt hat, stehe ich jetzt eher auf Metal, oder wenn ich jetzt Blues spiele, möchte ich jetzt eher so einen Fender-esken Sound haben, oder bin ich dann doch irgendwann eher der Marshall-Fan? wenn man da noch nicht so durchgestiegen ist oder noch nicht so die Möglichkeiten hat, dann ist so ein Modeling-Teil, wo auch noch so 2-3 Effekte mit drauf sind, die man vielleicht noch nicht kennt, eigentlich immer eine ganz coole Sache, weil man so alles erstmal in einer Box zu Hause hat und sich so ein bisschen in den Sound reinfuchsen kann, was dann da so den eigenen Geschmack ganz gut trifft.
Ja, naja, er hat ja jetzt ja schon den Mustang, wie gesagt, ne?
Ja, das, ist, glaube ich, aber qualitativ nochmal eine andere Ecke dann.
Was hat er denn gesagt zu dem Mustang nochmal? Das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
Weiß nicht, den Mustang hat er verkauft, weil ihn der Sound übelst genervt hat.
Naja, ist halt auch immer wieder so eine Geschmacksfrage, weil es gibt ja auch total viele Leute, die sagen, oh, Mustang hier ist ja das Allerbeste und kriegt man auch super geile Sound-Presets und so weiter, aber ja, mich hat das auch bisher nicht so total begeistert.
Welchen ich halt fast noch ein bisschen cooler finde als die Roland-Serie, ist aber auch, glaube ich, ein Stückchen teuer, sind diese kleinen Yamaha-Amps, die sehen halt aus wie ein kleiner Werkzeugkasten, der auf dem Schreibtisch stehen kann. Der hat sogar einen USB-Anschluss, glaube ich, damit man direkt im Rechner aufnehmen kann. Und die gibt es auch in mehreren Größen und sogar in Stereo, glaube ich. Da sind dann 2 kleine Speaker drin, wo dann der Chorus ein bisschen zwischen umher wabbelt. Die klingen auch super gut, die Dinger, ne? Die haben wir ja mal beim Zoomern ausprobiert.
Ja, super krass. Also natürlich, glaube ich, doppelt so teuer wie der Roland Cube. Also es gibt, glaube ich, 2 Versionen. Die Nicht-Stereo-Version kostet um die 200. Also, und die Stereo-Version kostet um die 300 Euro. Ist natürlich jetzt ein bisschen mehr, aber rein soundlich gibt es da auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich fand das total krass. Also ich würde dann eher zu dieser Stereo-Version raten, weil die irgendwie ein bisschen das Ganze voller macht. Und ja, weiß ich nicht. Man hat dann zu Hause schon das Gefühl, dass man irgendwie vor einem richtigen Verstärker sitzt.
Ja. Bei dem ist das halt wirklich nochmal krasser als bei diesen Mikrowürfeln von Roland. Also mini kleines Gehäuse. Wie gesagt, passt auf jeden Schreibtisch und es klingt total mächtig und riesig, das Ding. Also war ich sehr beeindruckt von, als wir den mal ausprobiert haben. Und die Presets, die klingen auch sehr, sehr authentisch eigentlich. Man hat ja immer so ein bisschen, weiß nicht, ein Fender, ein Marshall und ein Rectifier meistens. Das sind ja immer so die großen, die halt geklaut werden. Vielleicht noch ein Vox mit drin. Und die haben ja schon wirklich alle eine ziemlich eigenständige Charakteristik, die halt dort wirklich gut durchkommt.
Und was ich meine mich zu entsinnen, dass der Amp hat einen Gain-Regler, einen Master-Regler und einen Volume-Regler. Und so wie ich das verstanden habe, kann man mit dem Gain und dem Master wirklich den so ein bisschen wie so ein Röhren-Amp fahren, also mit dem Master den so ein bisschen fetter machen, aber mit dem Volume-Regler, was ja quasi so ein Master-Master ist, trotzdem die Lautstärke runterdrehen, obwohl er dann reagiert, als hätte man einen Röhren-Amp im Master.
Umgekehrt, oder?
Oder
du ziehst ihn mit dem Volume hoch
oder so,
als Vorstufenregler und ziehst ihn dann mit dem Master wieder runter, damit es nicht zu laut wird, aber dann ein bisschen fetter klingt, glaube ich.
Also zumindest hat er ein Gain, ein Master und ein Volume. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber das fand ich irgendwie cool, weil der ist direkt von Yamaha im Endeffekt so entworfen, um dieses Verhalten von einem Röhrenamp und auch die Einstellung von einem Röhrenamp irgendwie authentisch nachzubilden. Mehr ist der Cube wahrscheinlich so. Also dann soll man echt so mit dem Amp soll man, glaube ich, so umgehen können wie mit dem richtigen Röhrenamp.
Also der Yamaha, der klingt wirklich ein bisschen authentischer als der Roland.
Ja.
Macht sich aber auch im Preis ein bisschen bemerkbar natürlich.
Und jetzt die Preisfrage. Klingt der Kopfhörerausgang gut?
Den haben wir nicht ausgetestet.
Das sind halt Dinge, die wirklich niemand ausprobiert, glaube ich. Also ich habe auch noch nie im Thomann oder sonst wo jemanden einen Amp testen sehen in diesem Komboraum, der denn den Verkäufer gefragt hat, wie denn der Kopfhörerausgang klingt oder sowas.
Ja, ja.
Das ist halt so die Frage, wenn der Amp an sich sehr leise irgendwie in Schlafzimmerlautstärke extrem geil klingt, ob man wirklich unbedingt diesen Kopfhörerausgang braucht. Aber dann kann man es ja auch austesten. Irgendwie mal in den Laden gehen, wo der Amp steht und einfach mal den Ausgang austesten, ob der einem gefällt.
Genau, ansonsten so die üblichen Verdächtigen von so kleinen Übungs-Amps für zu Hause ist natürlich noch diese Marshall MG-Serie.
Und die Marshall Code-Serie, nicht zu vergessen, die ist jetzt auf deinem Amp vorgestellt worden.
Stimmt, das ist auch wieder so digital Sound-Modeling. Wir können alle Marshall-Amps, die es jemals gab und bauen dir auch noch Effekte und Pedale mit rein oder sowas. Da gibt es irgendwie so eine ganz krasse, tricky App für, in der man sich alles zusammenbauen kann. Haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, aber klingt irgendwie ganz vielversprechend, was so dieses ganze Modeling-Gelöt angeht, um da irgendwie sehr vielseitig zu sein. Genau, aber die MG-Serie, die ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Also natürlich meckert man immer so ein bisschen rum, irgendwie, wenn man sich einen Marshall kauft, dann hat es halt irgendwie ein fettes Röhrentop-Teil zu sein. Aber so für, weiß nicht, Musikschulen, Ausrüstung und kleinere Übungssessions zu Hause reicht die MG-Serie voll aus. Also man hat halt wirklich einen sehr authentischen Marshall-Sound über die Dinger. Und die klingen auch leise sehr vernünftig.
Wobei ich wirklich sagen muss, dass ich habe ja mal, ein Schüler von mir hatte so ein MG, ich weiß nicht, ob es der 15er, 10er oder keine Ahnung ist, und der ist schon, da würde ich schon eher den Leuten zu dem Roland Microcube oder so raten.
Der ist vielseitiger, ein bisschen leiser.
Ja, ja, irgendwie, also ich war von der, die MG-Serie ist solide, aber irgendwie gibt es da, finde ich, auch Besseres so. Selbst als militanter Marshall-Fan.
Militant sogar?
Nein.
Uiuiuiui. Ja, also diesen Yamaha, den habe ich ja noch nicht ausprobiert. Der, ich lese hier gerade so ein bisschen auf Thoma nebenbei Reviews, der hat ja auf jeden Fall schon einige flammende Plädoyers auch bekommen. Auch so viele Leute, die sagen, ah ja, hier, also Roland kann da einpacken. Tja, muss ich ja doch mal testen dann wohl.
Einfach mal ausprobieren.
Ja, also das lohnt sich schon, die sind wirklich echt beeindruckend, diese kleinen Yamaha-Teile. Ansonsten, wenn man jetzt doch wieder so ein bisschen zu einer kleinen, leistbaren Röhre hingeht, da gibt es jetzt gerade auch neu von der NAMM den Fender Bassbreaker. Ist auch eine ganz neue Serie, hat auch, weiß nicht, 15 Watt und klingt auch wohl leise sehr gut. Und das ist mal so ein Versuch von Fender, in die britische Zerre einzusteigen. Das ist das klang erst so ein bisschen merkwürdig und ich wusste noch nicht, was es ist und habe mir bis jetzt so ein paar Review-Videos angeguckt, die halt jetzt von Fender direkt kamen oder die dann auf der NAMM von irgendwelchen Interviewern aufgenommen wurde. Und natürlich, es ist kein Marshall, aber es ist stark in die Richtung angelehnt. Also es ist so ein bisschen Vox-mäßig eher, aber man erkennt so die Intention dahinter, einfach einen anderen Grad der Zerre mal irgendwie in einen Fender-Amp reinzustecken. Und da kann ich mir vorstellen, dass das halt für Blues auch ganz cool ist, wenn man es nur so leicht angezerrt spielt und ein bisschen suppig Mumpfener haben will, dass das dann leise trotzdem immer noch gut funktioniert zu Hause. Natürlich wieder jetzt nicht unbedingt einen Kopfhöreranschluss dran, aber man muss ja jetzt auch nicht unbedingt Gitarre spielen, wenn jetzt die Liebste nebenan schläft oder sowas, dann... Er meinte also, ja irgendwie, er wohnt in so einer Doppelhaushälfte, ja, mit ein paar Familien mit drin. Da kann ich es dann schon verstehen, wenn die Nachbarn irgendwie kleine Kinder haben, die dann schlafen möchten, dann muss man jetzt hier nicht unbedingt den 100-Watt-Amp voll aufreißen und hier die Fenster explodieren lassen. Aber ich denke mal, so eine kleine Mini-Röhren-Kombo ist da auch nicht so verkehrt.
Ja, ich habe ja selber hier auch diesen Blackstar HT1 mir mal zugelegt, so aus ähnlichen Überlegungen, wobei meine Nachbarn sich irgendwie komischerweise noch nie beschwert haben. Und da muss ich aber sagen, den benutze ich jetzt doch gar nicht mehr so häufig. Unter anderem hatte der ja auch einen Emulated Kopfhörerausgang oder hat auch natürlich immer noch, aber den fand ich zum Beispiel total ungeil. Also ich habe eigentlich noch nie einen Amp durch den Kopfhörer gehört und dachte, boah, geil.
Ja.
Das ist es jetzt, ne? Ja, also den kann man schon auch noch eingeschränkt empfehlen. Allerdings finde ich da so die, also wenn es einem darum ginge, noch ein bisschen mehr Vielfältigkeit im Klang zu haben, dann ist der jetzt zum Beispiel auch nicht so der Allertollste. Die werben ja mal mit ihrem Infinite, wie heißt das, Soundshape, was auch immer.
Diese ISF-Schaltung.
Genau, wo man von britisch nach amerikanisch und wieder zurück und so, aber das ist, ja, das alles ist nur so in eingeschränkt. Ein
abgespeckter EQ, der irgendwie komisch klingt eigentlich.
Ja, und die Combo, die klingt halt wirklich auch extrem kleiner Schuhkarton-mäßig. Ich habe das ja an einem 12-Zoll Lautsprecher, nur den Head sozusagen angeschlossen, da geht's schon deutlich besser, aber ja. Den würde ich zum Beispiel jetzt nicht irgendwie allen möglichen Leuten unbedingt weiterempfehlen.
Genau, der Blackstar ist auch eher so ein sehr straffer Rock-Amp eigentlich. Also wer, ja, so ein Mini-Marshall für zu Hause haben möchte, um ein bisschen AC/DC zu zocken, da geht er ganz gut. Aber wenn es, glaube ich, in die Blues-Richtung gehen soll, dann kommt der HT1 da nicht so ganz mit. Und das Schlimmste an dem Ding war ja wirklich, dass der nur einen sehr, sehr ekligen Hall hat und keine Effektschleife, ne?
Ja. Ja, genau. In der Preisklasse haben wir aber auch die wenigstens eine Effektschleife. Das,
ja, Aber dann kann ja wenigstens der Hall, der mit verbaut ist, vernünftig klingen.
Ja, also, das tut er nicht.
Schade.
Vielleicht ein Amp, ein Röhren-Amp, den man sich nochmal angucken könnte, den hatte ich selber mal, diesen VHT Special 6 Ultra hieß der, glaube ich.
Ultra.
Ja. es ist ein dann doch schon recht großer Amp, der hat 6 Watt, einen 12 Zoll Speaker und der geht schon so ein bisschen in die Fender-Richtung. Und der hat zum Beispiel einen Effektloop, wo man jetzt irgendwie, wenn man ein Halbpedal hat, das auch gerne einschleifen kann, wo man dann einen ordentlichen Hall hat für zu Hause. Und ich weiß es nicht, ob es den noch gibt.
Den habe ich gesehen beim Kumann vorhin, okay, als ich mal durchgeblättert habe.
Alles klar, der kostet, damals hat er 250 gekostet, glaube ich. Was er jetzt kostet, weiß ich nicht. Da kann man sich für die verbleibenden 50 Euro Blues Amp für 200 bis 300 Euro, hieß es doch, ne?
Ja, 200 bis 250. Ich bin jetzt mal auf 300 hochgegangen, okay, weil man dann halt ein bisschen mehr Auswahl hat einfach.
Für die verbliebenen 50 noch ein ordentliches Halbpedal auf Kleinanzeigen schießen und dann ist man vielleicht auch glücklich. Der geht echt ganz gut ab, auch leise. Aber vielleicht ist er wirklich für das Schlafzimmerspiel schon ein bisschen zu laut. Aber ich war damit damals eigentlich sehr zufrieden mit dem Amp. Ich habe ihn dann eigentlich bloß verkauft, weil ich dann einen Marshall wollte für zu Hause.
Der Amp ist halt wirklich sehr Fender-esque. Also das ist jetzt so die ganze Geschichte bei diesen kleinen Mini-Röhren-Amps. Da bin ich jetzt eher so von dieser Vielfalt weggegangen und dass man sich erstmal orientieren muss, sondern eher dahin, dass man was Kleines hat, was nur eine Sache kann, aber die dafür ein bisschen besser. Und ich weiß jetzt nicht, wenn man sich halt mit dem Fender-Sound anfreundet, dann ist dieser VHT eigentlich erstmal so ein ganz guter Einstieg in die Fender-Röhrenklänge. Das Coole war ja auch bei denen, dass man dort die Endstufenröhren gegen andere austauschen konnte, ne?
Genau, ich hatte da mal, da ist ursprünglich eine 6V6 drin und die konnte man gegen eine EL84 austauschen. Da kann man sich so ein Kit da kaufen, das kostet nicht viel. Ich habe dafür, na gut, die Röhre, weiß ich jetzt nicht, was die gekostet hat, aber dieser Adapter für die Röhren, die kostet, weiß nicht, 5 Euro oder waren es 20 oder ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall so, dass man sich denkt, na, das Geld kann ich mal ausgeben, um es zu probieren. Hat ihn ein bisschen rockiger gemacht, natürlich nicht zum Marshall, aber als ich dann meinen Marshall hatte, habe ich es wieder zurückgebaut, weil ich dann eher den Fender-Sound wieder haben wollte, aber war eigentlich ganz cool, damit mal ein bisschen rum zu experimentieren. Der geht halt viel früher in die Sättigung dann und lustiges Gimmick auf jeden Fall.
War so ein bisschen zerreempfindlicher dadurch, ne? Ja. Ein bisschen schneller in die Gänge gekommen.
Genau.
Je nachdem, wie man das so mag. Was ich bei dem VHT ganz cool war, dass der so wie so zwei Gain-Stages hatte, ne? Das war ja, du konntest ja da so einen Knopf irgendwo rausziehen. Und dann war in so eine Art Boost-Modus.
Na, ne? Der hat, also den Amp, den ich hatte, dieser Ultra, hatte halt im Endeffekt zwei Inputs. Diesen normalen, eher clean, bis leicht angezerrten Input und dann noch diesen Ultra-Input, der dann eigentlich schon eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Rectifier-mäßig, aber doch schon so ein bisschen in die Richtung so voll auf die Fresse war.
So ein bisschen Boogie-Zerre.
Und, ja, auf jeden Fall. Und dann konnte man halt noch den Volume-Regler ziehen und da hatte man so eine Art Gain-Boost. Das war mehr ein Gain und kein Lautstärke-Boost. Oder der Boost war, sagen wir es mal so, der Boost war abhängig vom Kanal. Also je mehr Zerre ich sowieso schon in dem Amp hatte, war es, glaube ich, eher so ein Gain-Boost. Und je weniger Zerre ich im Grundsound hatte, war dann auch so ein bisschen so ein Lautstärke-Schub noch dabei. Aber das, ich war eigentlich mit dem Amp super zufrieden, bloß dass dann einfach meine Soundvorstellung doch ein bisschen anders war. So. Und deswegen habe ich ihn dann letztendlich verkauft. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die so ein bisschen in die Fender-Blues-Ecke gehen wollen und nicht so viel Geld ausgeben wollen. Und der Amp ist handwired übrigens. Der Amp ist handwired.
Das ist ganz so wichtig.
Genau. Zwar in China. Da kann man sich jetzt über die Arbeitsbedingungen da von den armen Leuten, die denn da zusammenlöten, Gedanken machen. Aber zumindest waren sie ganz stolz und haben es überall drauf geschrieben, dass der handwired ist.
Im Kommentar hatte der Peter noch überlegt, ob er sich den Fender Champion 40 mal nach Hause kommen lässt und den mal auscheckt. Der kostet, glaube ich, so 160, 170 Euro. Das ist so ein relativ günstiger Fender-Transistor. Bei dem würde ich dann schon wieder sagen, wenn man sich dann schon wirklich für diese Fender-Richtung entschieden hat, dann kann man auch nochmal irgendwie die 40 bis 50 Euro draufpacken und dann wirklich in die Richtung von dem VHT gehen, weil da hat man dann schon den erwachsenen Fender-Klang sozusagen und dann halt auch in richtig und auch gig-tauglich. Dann,
ja, und jetzt muss man auch mal sagen, der VHT, achso, der hat noch einen Power-Soak dran, den kann man von 6 Watt auf 0,3 Watt runterregeln.
Also auch wieder schön für zu Hause gedacht dann.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man aber den Power-Soak total aufreißt auf 6 Watt, das ist auf jeden Fall sehr laut.
Der reicht für jede Mucke aus eigentlich.
Auf jeden Fall, genau.
Ich hatte den ja mal mit bei einem Gig.
Ja.
Und habe den Stereo über meine Vox-Kombo gespielt und musste halt echt schauen, dass mein Hybrid-Vox hinter diesem VHT hinterherkommt, weil ja so eine Röhre dann doch ein bisschen empfindlicher ist, was dann die hohe Lautstärke angeht. Also der ist sowohl Gig als auch wohnzimmertauglich dadurch.
Ja, und es gibt auch für dann den Bastler noch eine Menge Mods für die man auch selber machen kann. Gibt so eine Internetseite, habe ich jetzt vergessen, weil den habe ich jetzt schon vor fast 2 Jahren verkauft. Da, ja, für, keine Ahnung, der Amp hat mir zu wenig oder zu viel Höhen oder so, gibt es da haufenweise Mods, die man eigentlich super selber löten kann, weil halt handwired, ne?
Multimeter ran und ab dafür. ja, der sieht auf jeden Fall mal nicht schlecht aus, so von den Features. Klick hier auch gerade so nebenbei. Ein Amp, den ich ja auch gerne nochmal so in diesem kleinen Format irgendwann mal testen will, aber noch nicht getestet habe, ist ja dieser Laney Cup 10. Der ist natürlich jetzt für Peter wahrscheinlich schon alles wieder viel zu krass, weil kein Power Soak, 10 Watt, ich glaube auch 10 Zoll Lautsprecher und halt Röhre vorne wie hinten. Das heißt, so richtig Schlafzimmer geeignet wahrscheinlich auch schon nicht mehr, aber der ist auch vergleichsweise günstig und hat ziemlich gute Reviews und in den Demos, die ich so bisher im Internet gefunden habe, dachte ich mir auch jedes Mal, Mensch, das ist ein Gerät, das würde ich gerne mal testen. Und hier der Gitarrist hier, der David von Mena Band, der spielt ja seit eh und je auch einen Laney-Verstärker. Und der rockt schon auch ganz gut, also von Clean bis Blues bis so richtig Abgezerre, also richtig Abgezerre, jetzt nicht Dual Rectifier Zerre, aber wir wissen schon, ne? da dachte ich auch schon öfters mal drüber nach, den mal anzuschauen. Der ist halt auch so mega simpel, also der hat ja auch nur Gain, Tone und was war denn der dritte Regler, schon wieder vergessen, vielleicht Volume. Ja. Hat von euch schon jemand Laney-Erfahrung, also mit den Röhrenverstärkern von denen?
Ich habe mal einen größeren Amp gesucht habe und eigentlich einen Marshall wollte, aber erstmal ein bisschen von dem Preis abgeschreckt war, habe ich mal diesen Laney, wie hieß er denn?
Heißt der GH100 oder sowas?
Es war auf jeden Fall diese einkanalige 50 Watt Version, das weiß ich noch. Genau. Und der hat mich eigentlich schon so ein bisschen von dem, was er konnte, der konnte nämlich nicht viel, aber das konnte er eigentlich sehr gut. Sehr beeindruckt, aber naja, wenn man dann, wie ich, einen Marshall wollte, dann kauft man sich dann doch einen Marshall.
klingt ja dann.
Genau.
So, genau.
Klingt schon ein bisschen anders, ne? Aber so an sich so fand ich den Amp cool. Ja.
Also sind ja echt viele Leute sehr begeistert von Laney, einfach weil sie es für einen guten Preis hinkriegen, irgendwie vernünftig klingende und sehr schlüssig klingende Amps zu bauen. Die werden, glaube ich, in UK designt und entwickelt und dann auch in China produziert oder sowas. Und da kriegt man dann auch schon irgendwie einen 100 Watt Röhrentop, was echt vernünftig klingt für einen knappen Tausi oder sowas. Wo man dann halt, wenn man von Marshall was Vergleichbares haben will, wenn es jetzt einkanalig werden soll, irgendwie in Richtung JCM800 und einfach mal das Doppelte hinlegen muss, ja, dann.
Auf jeden Fall.
Klingt natürlich anders, ist klar, ist halt kein Marshall-Klon, aber kommt ja auf jeden Fall aus der Schule da raus.
Ja.
Ansonsten, was jetzt die kleinen Amps angeht von Laney, jetzt die ganzen Übungskombos, da habe ich noch keine Erfahrung mit gesammelt, die waren bis jetzt noch nicht so in meinem Interessenfeld vertreten.
Ja, und das ist ja auch so eine kleine Nischenmarke einfach, ne?
Schon.
Also ich meine, ich muss auch sagen, tatsächlich, ich glaube, der Gitarrist von unserer anderen Band im Proberaum, der spielt auch einen Laney, aber links so ein fettes Top-Teil, was es irgendwie, weiß nicht, gibt es gar nicht bei Thomann zu sehen, wahrscheinlich noch aus alten Zeiten. Obwohl, ich gucke ja hier gerade nach Kombos mit Röhrenverstärker, vielleicht deshalb. Aber ja, ansonsten außerhalb dieses Proberaums habe ich auch noch sonst nicht viele Leute gesehen mit Laney Equipment.
Der Black Sabbath-Gitarrist hat ja, ja. einen Signature Head bekommen von Laney.
Der ist ja, stimmt, Fan genau. Von.
Der spielt aber seit Ewigkeiten Laney, ne? Hat ja. er jeweils anderes gespielt?
Orange hat er früher mal gespielt.
Ah, okay.
Ja, nee, also das Zeug taugt schon. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber jetzt mal um so ein kleines Fazit aus der ganzen Sache zu ziehen, denn der Peter, der war ja ein bisschen verwirrt von der ganzen Flut von Mini-Amps, die da auf ihn eindrischen und hat uns halt gefragt, was wir da empfehlen würden. Ich denke mal wirklich, um es halt irgendwie auf Kopfhöreranschluss und Vielseitigkeit und Blues-Tauglichkeit zu beziehen, ist da echt der Yamaha und der Roland wärmstens zu empfehlen.
Yep.
Ich weiß nicht, wie er es dann machen möchte, ob er irgendwie einen Laden in der Nähe hat, aber ich würde wirklich mal beide gegeneinander vergleichen und dann wirklich einfach entscheiden, welcher für mich besser klingen würde. Dann sich da jetzt nur auf uns zu verlassen, ist natürlich auch ein bisschen sträflich, aber das zumindest auf die Amps, die wir jetzt genannt haben, lässt sich ja schon mal ganz gut einschränken von dem Zeug, was wir jetzt da tauglich halten würden, schätze ich mal.
Jo,
auf jeden Fall.
Ludwig deutet übrigens aufs leere Bier auf den Tisch. Und beziehungsweise, du kannst ja mal vom Balkon irgendwie ein Bier holen und ich fange schon mal irgendwie ein Thema an, was ich eigentlich in der letzten Sendung schon besprechen wollte, die dann aber doch wieder erstaunlich lang ging. Und zwar habe ich mir mal in letzter Zeit so ein bisschen Gedanken gemacht, was so diese ganzen Büroarbeiten, was Bandkram angeht, betrifft, weil halt die ganzen Gig-Anfragen immer auf meinem Schreibtisch landen. Und dann habe ich einfach mal so einen Prozess ausgedacht, wie ich es irgendwie für mich auf die Reihe kriege, dass man irgendwie Gigs organisiert oder Anfragen beantwortet. Und zwar habe ich mal unsere Band auf der Seite eventpeppers.com angemeldet. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon mal erzählt habe. Und die sind echt ziemlich cool. Also für uns als Coverband ist das natürlich sehr praktisch, weil da halt viele Leute nachsuchen. Wenn man jetzt irgendwie eigene Mucke zockt, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Da muss man sich echt selbst kümmern. Aber wenn man in einer Band spielt, die von Leuten angefragt wird, weil sie interessantes Zeug machen, ist das ganz praktisch. Da zahlt man irgendwie einen bestimmten Betrag im Jahr, den ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Und Menschen, die eine AC/DC, Rolling Stones Coverband für ihre Hochzeit, Geburtstag, Messe etc. suchen, können da halt gucken und nach bestimmten Kriterien entscheiden und können halt nach, weiß nicht, Gagenvorstellungen oder Größe der Band oder Gigvorstellungen suchen und kriegen uns dann dort ausgespuckt und fragen dann halt an, was es kosten würde. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, denn man muss halt so als Band für sich überlegen, ziehe ich das jetzt professionell auf und möchte ich davon halbwegs leben können, wenn ich jetzt ein komplettes Wochenende in irgendeinen Kaff fahre und dort auf einer Hochzeit spiele? Oder will ich einfach nur spielen und mir reichen irgendwie 50 Euro für den Transporter und einen Kasten Bier für den Backstage? Das wäre schon mal so ein ganz gutes Ding, das im Vorfeld irgendwie mit den Bandkameraden zu klären, dass man da schon mal Clinch aus dem Weg geht, denn da haben ja doch alle immer ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen und Wünsche, je nachdem, wie professionell das Ganze betrieben werden soll.
Ja.
Bei uns fiel es relativ einfach aus, weil wir halt den Anspruch haben, dass das Ding professionell läuft und auch den professionellen Anschein macht und von daher auch nicht ganz günstig ist. Ist dann aber trotzdem wieder die Frage, wenn halt der Veranstalter fragt, ja, was kostet denn der Abend? Gehen wir mal davon aus, ich mache hier Biker-Party im Clubhaus in Hinterkleinkuhkakerode und will irgendwie eine Band haben, die ein bisschen AC/DC spielt von um 8 bis um 12. Dann geht's nämlich schon los. Wie lange kann man spielen? Wie lange will man spielen? Wie lange ist man fähig zu spielen? Und was soll das Ganze kosten? Da kommen wir jetzt wieder zurück darauf, jo, welche Gagenvorstellungen man sich in der Band geeinigt hat. Und wir haben es jetzt für uns so gelöst, dass wir halt wirklich offizielle Angebote für Veranstalter zusammenschreiben und nicht einfach nur einen Betrag in den Raum werfen. Wir haben es jetzt wirklich aufgedröselt auf Fahrtkosten, Cateringkosten, Transportermiete und so, all den, genau, Quatsch, Gagen nochmal an sich. Verlängerungssets und sowas. Jetzt klingt so, als ob der Huckel gleich wiederkommt. Es rumpelt.
Ja. Okay, sorry. So,
du hörst uns wieder. Ich habe gerade schon mal die ganze Zeit weitererzählt und das nächste Thema angeschnitten. Es geht nämlich um Gigs und Vorbereitungen und Buchungen und sowas alles.
Also hast du, wie jetzt? Also was
du warst weg und ich habe weiter erzählt.
Na toll, und wie schneide ich das jetzt?
Brauchst du nicht schneiden, das lassen wir so.
Okay.
Das machen wir hier alles live.
Jetzt habe ich alles verpasst.
Noch nicht. Weiß nicht, ihr habt ja erst einen Gig gespielt mit eurer Band und dann habt ihr euch auch gelöst. Ja, auch ein cooler Move.
Ja, ich glaube, es geht vielen Bands so, oder?
Ja, wenn es halt nicht passt. Nee, ich war gerade dabei zu erzählen, dass wir Angebote unserer Band mit einer Kostenaufstellung an Veranstalter schicken. Und ich glaube, das ist eigentlich auch so ein ganz netter Weg, um da einfach irgendwie Missverständnissen aus dem Weg zu gehen. Denn man muss halt immer damit rechnen, dass Veranstalter nicht wissen, was sie sich da antun, wenn sie eine Band engagieren.
Also so die offiziellen Veranstalter wissen das schon, aber ganz viele, bestes Beispiel, wir haben recht viele Anfragen von so Biker-Clubs bekommen, denen das aber alles zu teuer war. Wo ich immer echt so dachte, so die stellen sich, die denken so, ja, wir machen das irgendwie aus Spaß an der Freude, also machen wir ja auch. aber stellen uns da hin für einen Kasten Bier halt und spielen da irgendwie 5 Stunden lang Mucke. So. Also so hatte ich zumindest gerade bei diesen Biker-Clubs immer das Gefühl, dass das da irgendwie so ein bisschen, ja, kaufen wir hier die Band ein und dann, ja, zwei Kästen. Und dann läuft es.
Also, genau, da kommt es halt immer wirklich drauf an. Also was du jetzt gerade schon meintest, natürlich offizielle Veranstalter, die wissen natürlich, was abgeht und was sie dort anrechnen müssen. Aber viele Private sind es ja halt wirklich, die Bands anfragen, ob sie auf Feiern spielen können oder sowas, weil sie halt gerne Live-Mucke hätten. Natürlich, wenn man halt nicht in der Materie drinsteckt, hat man halt wenig Vorstellung davon, was für so ein Auftritt, auch wenn es halt nur eine kleine Coverband ist, überhaupt nötig ist.
Ja.
Und da geht's dann halt los. Und man ist halt nicht nur mit einer Band bedient, sondern die Band braucht auch noch ein bisschen Technik und am besten einen Techniker dazu, der das alles schleppt und aufbaut und bedient. Und der möchte leider auch noch mal ein bisschen Geld abhaben und dann muss man das ganze große, schwere Gerödel in irgendein großes Auto packen, das man wahrscheinlich nicht selber hat, sondern sich mieten muss und dann dorthin zu fahren. Und dann kommt halt doch immer noch so ein bisschen was zusammen und da finde ich es halt wirklich immer gut, halt gerade privaten Veranstaltern nicht einfach zu sagen, die Mucke kostet 2.000 Euro und jetzt sag ja oder nee, sondern halt wirklich nochmal alles aufgedröselt zu behandeln, dass der halt auch weiß, warum diese Summe entsteht. Also ja. Falls ihr jetzt auch gerade irgendwie überlegt, so wie erkläre ich denn dem Menschen, der uns angefragt hat, dass wir doch leider ein bisschen Geld für unser Hobby nehmen wollen, denn man steckt ja doch viel Zeit und Energie rein. Dass man es halt irgendwie so offiziell und transparent wie möglich macht, wie man dann irgendwie auf einen Preis für eine Gage kommt. Denn das ist wirklich immer so das Problem, was jetzt Ludwig gerade meinte, wie jetzt mit diesen Bikerclubs, dass man halt einfach Leuten erstmal erklären muss, was dort an diesem Abend passieren wird und was alles nötig ist. Denn ich kann es völlig verstehen, dass viele sagen, okay, 200 Euro, 300 Euro sind echt viel Geld. Ist es auch. Ja. Aber für eine komplette Band, die halt auch einen gewissen Anspruch hat, beziehungsweise halt auch einfach auf einem gewissen Level schon arbeiten kann, kann es halt auch recht wenig sein. Dann.
Da ist 300 Euro ist doch nichts.
Nee, ist es auch nicht. Aber wenn du jetzt ein kleiner Mini-Verein bist, der jetzt einfach mal irgendwie ein Fass Bier kauft und einen Grill aufstellt und eine Sommerparty schmeißen will für seine 5 Mitglieder, dann haut das natürlich schon ganz schön rein.
Für die Veranstalter, Vereine besser gesagt, ist es dann natürlich von Vorteil, wenn sie jemanden im Bekanntenkreis haben, der so eine Band hat und da halt für ein Apfel und Ei spielt, so als Nachbarschaftshilfe, Freundschaftsdienst, aber wenn man das nicht hat, ist halt manchmal doof, ne? Gibt halt aber allerdings auch, das muss ich auch mal sagen, sehr viele Kollegen Arschlöcher, wenn ich das mal so das Wort hier in den Mund nehme.
Bitte, hau rein. Also,
kenne da so einige, die einfach unter dem üblichen, ich sag mal, Straßenpreis pro Musiker, pro Gig spielen. Auch von studierten, professionellen Kollegen, also zumindest den Anschein haben oder den Anschein erwecken wollen, dass sie professionell werden. Und das ist dann immer ein bisschen nervig, weil es gibt so ein bisschen so ein ungeschriebenes Gesetz, wie viel ein Musiker pro Abend ab dem und dem halt kostet. Und wenn dann halt darunter gespielt wird, ne, also mir ist zum Beispiel mal ein Gig von meinem ehemaligen Posaunenlehrer weggenommen worden, weil er einfach
Weil er billig ist.
Ja, 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 also er hat halt, also wirklich, ohne Scheiß, sein Konzept ist halt, möglichst viel zu spielen, für nicht unbedingt anscheinend die beste Gage. Zumindest war es damals so. Es ist jetzt auch schon 3 Jahre her oder so. Ja, und das hat mich ganz schön krass genervt irgendwie so, weil ja, ist halt einfach total doof. Ne? Wenn es da so die ungeschriebenen Gesetze gibt und was, man die einfach so...
Jetzt wollen unsere Hörer aber natürlich wissen, was sind denn diese ungeschriebenen Gesetze?
Ja, also...
damit sie solche Scharlatane aufdecken können.
Und unter, also eine gute Band aus professionellen Musikern nimmt halt, spielt halt irgendwie nicht unter 150 bis 200 Euro pro Musiker. So, ja. Ne? Das ist so, ich denke mal, so der offizielle, das offizielle Mindestlevel.
Zumindest so. Hier in unserer Region hat sich genau. Das so ganz gut eingebürgert. So,
und mehr ist natürlich immer auch je nach Verhandlungsbasis super so. Aber das ist zum Beispiel meine Untergrenze irgendwie.
Also du bist ja professioneller Musiker, das heißt, du musst halt wirklich von den Gigs leben, ja. Die du spielst und da ist es halt auch noch völlig nachvollziehbar, dass dann gesagt wird, ey, sorry, für 100 Euro brauche ich nicht losfahren. Da verfahre ich mehr Sprit, als ich bei dem Gig verdiene zum Beispiel.
Genau.
Ja. Da kann ich es mir dann vorstellen, dass es auch mit manchen Bandleadern dann ziemlich schwierig ist, die das halt einfach so anordnen, wo dann dieser Konsens nicht stattfindet, dass man sich da vorher einigt, oder?
Ich bin ja auch in keiner Band, wo sowas gezahlt wird, sondern ich bin eigentlich nur fest in Bands drin, wo die Gagen ordentlich sind. Aber ich bekomme ja manchmal natürlich so eine Anfrage irgendwie, ja, hier, da ein Konzert, da gibt es ein Huni und da gibt es noch irgendwie pro Probe 50 Euro, das sind dann 3 Probentage, 150 Euro und dann noch das Konzert 250 Euro. Und wegen Fahrtkosten, ja, da, der kommt auch aus Leipzig, da musste ich mit dem mal dann kurz schließen, so, und da hat man dann irgendwie, ist man 4 Tage unterwegs und soll da irgendwie 250 Euro haben. Das geht halt einfach nicht. So, und das Lustige ist, solche Anfragen kommen halt nicht nur von, weiß ich nicht, Menschen, die es vielleicht nicht besser wissen, weil die mit sowas noch nie in Kontakt haben, sondern auch irgendwie von eigentlich professionellen Veranstaltern oder professionellen, Bandleadern oder so, ne? Das ist so ein bisschen, wo man sich immer so an den Kopf greift, so. Es gibt halt aber leider dann auch Kollegen, die das dann machen. Und naja, gut, das ist immer so ein bisschen, man kann es ja nicht verbieten, aber eigentlich ist es halt doof, dann, wenn man so ein bisschen also die Wertschätzung für das eigene Produkt, was man ja im Endeffekt als Musiker auch irgendwo anbietet, quasi so ein bisschen. Ja, mit Füßen tritt, oder wie sagt man das? Ja, keine Ahnung.
Ja, also unterm Wert verkauft, sagt man, glaube ich, eher.
Ja, genau.
Genau. Also
danke.
Ich meine, also, und jetzt nochmal nachgefragt, also diese 150 Euro, 200 Euro pro Musiker, aber da, also abzüglich noch von Fahrtkosten und allem, nee, Pipapo.
Zuzüglich,
okay, sehr gut. Ja.
Ich kann es ja gerade nochmal erklären, wie wir es jetzt in unserer Coverband gelöst haben. Also wir nehmen eigentlich für eine Mucke, die 3 Stunden geht, indem wir halt dreimal eine Stunde spielen oder dreimal eine Dreiviertelstunde, nehmen wir halt pro Musiker 200 Euro. Das heißt, wir sind zu viert. Das heißt, nur für die Band gibt es 800 Euro.
Was auch noch nicht sehr viel ist, das muss man auch mal dazu sagen.
Also, ja, ich glaube, das ist okay, auch für das Level und für vor allem die lange Zeit, die wir spielen können und wollen. Und dann kommen halt noch Fahrtkosten dazu, eine eventuelle Übernachtung. Bei den Fahrtkosten ist die Transportermiete schon mit drin, die wir halt brauchen. Genau, und wenn es länger gehen soll, kommt halt noch eine Pauschale obendrauf, aber das war es dann eigentlich schon. Der Techniker will natürlich noch bezahlt werden, aber halt, es ist schon immer ganz gut, wenn man so für sich raushandelt, dass man seine Gage bekommt und noch das, was nötig ist, um zum Gig hinzukommen. Denn das vergessen auch sehr viele, die dann sagen, okay, 200 Euro für den Arm für dich, okay, super, wo ist denn die Mucke? Na, unten in Stuttgart. Ja, okay, das ist halt, da steckst du die 200 Euro in den Tank.
Ja.
Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, 200 Euro oder so klingt erstmal viel. Für 3 Stunden spielen, dann kann sich ja jeder einen Stundenlohn ausrechnen. Und da sagt vielleicht so der, oder ich denke, dass da viele Menschen erstmal sagen, ja, krass, ey, hier 3 Stunden spielen, 200 Euro, erstens mal, wie du gerade gesagt hast, die Fahrzeit wird nicht bezahlt.
Ja, aber pro Person
die
noch
Zeit,
auch,
die,
oder?
Meistens ist, ja, pro Person. Meistens ist die Zeit, die man auf der Bühne steht, viel geringer als die Zeit, die man generell für diesen Gig aufwendet. Und jegliches Üben zu Hause, jegliches sich beschäftigen mit der Band, jegliches Booking oder so, das macht man im Endeffekt umsonst. Und wenn man sich so anguckt, was so meine Musikerkollegen und ich so für eine, im Endeffekt für eine Stundenwoche haben und was dann im Endeffekt dann und dabei rauskommt, und jetzt höre ich mal auf, im Endeffekt zu sagen, ist schon, ist dann im Endeffekt, ja, ist dann doch nicht so viel.
Nee, es ist natürlich auch wirklich sehr schwierig zu beurteilen für Menschen, die so in diesem ganzen Zirkus nicht drinstecken. Es sieht natürlich für alle erstmal so aus, dass man sich halt mit seinem Hobby 3 Stunden lang auf eine Bühne stellt und genau für die 3 Stunden bezahlt wird. Was jetzt Ludwig schon meinte, man fährt hin, man baut auf, man macht einen Soundcheck, man ist, weiß nicht, ein komplettes Wochenende lang irgendwo weg, nur für diese 3 Stunden irgendwo, um zu spielen.
Jo.
Genau, davor probt man noch irgendwie einen Monat, damit das Set gut wird. Macht irgendwie Büroarbeiten und managt alles und organisiert alles und macht Deals mit Transporter-Verleihfirmen und alles Mögliche. Das ist natürlich das, was der Veranstalter nicht sehen kann. Und deswegen finde ich es immer wichtig, was ich halt vorhin schon meinte, irgendwie das in unseren Angeboten für Veranstaltern wirklich aufzudröseln, dass halt man auch irgendwie gut und wohlwollend nachvollziehen kann, warum wir auf unsere Summe dann unterm Strich kommen.
Wie viele Leute sind in eurer Band nochmal jetzt?
Wir sind zu viert.
4, genau.
Also das heißt, wenn jeder von euch 200 bekommt, dann ist das ja schon mal 1600 und dann nochmal so ein paar Kleinigkeiten, oder was?
Das sind 800.
800 natürlich. Ich habe euch schon 400 wiedergegeben. Ich dachte mir, 200 ist zu wenig. 800. Und dann halt noch so der Rest bestimmt dann, also insgesamt so 1000 locker.
Ja,
genau. Kommt dann halt auf die Fahrtkosten nochmal an, je nach Umkreis, in dem wir dann spielen, sagen wir mal, wenn wir jetzt nicht nur 3 Stunden, sondern 4 bis 5 Stunden spielen, dann sind es knapp 1000 Euro nur für die Band. Und wie gesagt, dann kommt Fahrtkosten, Kost und Logis und Techniker noch dazu.
Jo.
Naja.
Genau, um das so mal zu klären. Genau, mir ging es eigentlich vorhin noch darum, da bin ich ein bisschen jetzt vom Thema abgewichen, überhaupt wie man jetzt an Gigs kommt, denn das ist auch nämlich so ein kleiner Marathonmarsch. Ich hatte vorhin schon von unserer Plattform Event Peppers erzählt, auf der wir angemeldet sind, was ziemlich gut funktioniert, weil da halt einfach so Anfragen reinrieseln und wir uns dann mit den Leuten, die uns buchen wollen, kurz schließen können, ob es passt, wie so die finanziellen Vorstellungen sind und was wir so spielen können. Das funktioniert sehr gut. Das ist klar, dass man dann nicht jede Anfrage von annehmen kann, weil es halt natürlich immer so ein bisschen noch an diesen Vorstellungen scheitert oder weil man halt einfach nicht reinpasst. Ansonsten ist es so, hat man es als Coverband natürlich ein bisschen leichter. Wenn man jetzt wirklich eigene Stücke spielt, dann muss man sich echt hinsetzen und Kneipen anschreiben, Agenturen anschreiben, Veranstalter anschreiben. Ich weiß nicht, du hast das jetzt ja auch gerade durch, du hast uns bei ein paar Agenturen mal beworben sozusagen.
Ja, da sind wir auch überall reingekommen, aber rausgekommen ist da nichts.
Genau, es gibt halt einfach sehr viele Leute, die denselben Scheiß machen wie man selbst.
Ja.
Da ist es schwierig, sich da irgendwie so einfach ein bisschen rauszustechen.
Also, ja, schwierig ist es auf jeden Fall, aber einfach immer weitermachen und nicht aufhören. Kommt schon irgendwie so ein bisschen eine echt nervige, langwierige Arbeit, frustrierend teilweise, aber es kommt irgendwann schon was dabei rum. So, und als Band, um sich so zu etablieren, dauert halt einfach seine Zeit. Man muss sich einen Namen machen und gerade in dem Musikerbusiness hängt irgendwie alles vom Namen und so ein bisschen Vitamin B ab. Zumindest mehr als man denkt oder mehr als man sich manchmal wünscht. Aber muss man halt einfach durch.
Genau.
Kennt ihr diese Seite Gig mit?
Die kenne ich noch nicht.
Nee.
Das habe ich irgendwie letztens, weil ich hatte in der Firma so ein Jobinterview gemacht mit so einem Typen, der sich da halt bei uns beworben hat. Und der hat bei Gig mitgearbeitet. Das soll wohl auch so eine Seite sein, wo man irgendwie sich als Band Feil bieten kann und vielleicht auch angenommen wird und so weiter. Ich habe es mir aber nicht genauer angeguckt. Wir sind ja eine reine Studioband.
Nein. Auch schöner Titel.
Ja, ich wollte es ein bisschen aufwerten, genau. Das kann man sich ja vielleicht nochmal anschauen. Ich weiß nicht, aber wie gesagt, ohne Gewehr, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Mal auschecken. Das ist auch wirklich so eine Sache bei diesen Suchmaschinen für Bands. Da gibt es wirklich ganz, ganz schreckliche Sachen. Ich glaube, wir hatten uns sogar schon mal drüber unterhalten. Deswegen wollte ich jetzt einfach nochmal Werbung für Event Peppers machen, weil bei denen wirklich alles glatt läuft. Die haben eine schöne Website, die lässt sich gut benutzen. Die nehmen natürlich ein paar Mark, aber das ist auch völlig okay für den Service, den die da betreiben. Und als Band ist man doch irgendwie ganz gut aufgehoben. Wir sind noch bei so einem anderen Ding angemeldet, das nennt sich Party Profi. Das ist noch so...
Haben wir da überhaupt was?
Party24.de
ja, genau. Die Mucke in Braunsbedra beim Bernd hatten wir zum Beispiel, war der so? Party Profi. Die Website ist so wirklich ganz, ganz hart an der Kotzgrenze. Also das ist so, dass man es gerade noch so ertragen möchte.
Darf der Band jetzt nicht zuhören?
das war ja cool beim Band.
Auf jeden Fall.
Nee, da ist es wirklich die Sache, man lädt sich ein Guthaben auf deren Konto, weiß nicht, ein Zehner oder sowas, und kauft sich Anfragen. Während es bei den Event Peppers so ist, dass man seinen Jahresbeitrag bezahlt und dann rieseln einfach Anfragen rein und man kann sie beantworten oder nicht oder direkt Angebote hinschicken oder nicht, wie man das möchte. Beim Partyprofi ist es so, man bekommt eine Mail, so genau wie 20 andere Bands auch, die in das Raster passen. Und wenn man die 3,50 Euro für die Anfrage bezahlen möchte, dann darf man die Anfrage erst lesen. Und wenn dann hinten bei rumkommt...
Wie nochmal bitte? Das nochmal kurz? Wie?
Irgendwer sucht sich auf Partyprofi oder Partyprofil, Partyprofi war es glaube ich, sucht sich eine Band, tippt ein, Coverband, AC/DC, Hochzeit.
Ja.
Dann tauchen wir da auf und weiß nicht, noch Umkreis 50 Kilometer um Leipzig oder sowas. Mhm. Dann tauchen wir dort auf und wahrscheinlich noch 15 andere Bands. Alle Bands, die dahin zutreffen, bekommen eine Mail von dieser Website, dass eine Anfrage existiert, die doch interessant sein könnte. Da stehen dann auch schon so ein paar größere Eckdaten drin, um welche Veranstaltung es sich handelt und sowas. Und wenn man die Anfrage dann beantworten möchte, beziehungsweise halt erstmal komplett durchlesen möchte, dann möchte die Website von dir 3,50 Euro haben oder sowas. Und erst dann kannst du diese Anfrage beantworten. Mhm. Und wenn dann aber hintenrum rauskommt, dass die Gagenvorstellungen nur bei der Hälfte liegen oder was auch immer, die Veranstaltung halt überhaupt nicht in deinen Rahmen passt, weil du das fette Gala-Orchester bist und aber jemand für seine Studentenparty zu Hause im Wohnzimmer gefragt hat, dann ist es natürlich ein wenig schwierig.
Ja.
Das ist ja bescheuert, das Konzept.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, deswegen kaufe ich dort auch wirklich nur Anfragen, die halt wirklich wie Arsch auf einmal zu uns passen, wo ich auch wirklich von ausgehen kann, dass nicht 20 andere Bands dort schon mit reingelandet sind, sondern vielleicht nur zwei andere. Da ist dann die Chance relativ hoch, dass man da in den Gig kommt. Aber das ist ein bisschen schwierig und deswegen meinte ich auch gerade so von der Benutzbarkeit sehr hart an der Kotzgrenze. Und wenn man aber wirklich irgendwie Bandsuche oder Bandsuchmaschine googelt, kommt man auch auf irgendeine Seite, deren Namen ich vergessen habe, die wirklich das Allerschlimmste ist, was irgendwie seit, keine Ahnung, Seitenbau 1995, weil die Website immer noch so aussieht, irgendwie im Netz existiert, was Bands angeht. Also wirklich ganz schrecklich. Wollen horrende Gebühren im Monat haben und ich weiß nicht, warum ich diese Website dort unterstützen soll. Also bieten mir keinerlei Service.
Ist das nicht die Seite, wo Richie, unser Schlagzeuger ist das, meinte, dass da für seine Band die meisten Gigs rumkommen?
Ja, leider. Also, weil es halt die erste.
So bisschen,
es ist halt leider der erste Platz bei Google und das merkt man auch, aber ich sehe es irgendwie nicht ein, mich an dieser scheiß Webseite anzumelden.
Was kostet das im Monat, wenn man fragen darf?
Bei dieser Scheiß-Website? Mhm. Das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall war es irgendwie recht viel und ich dachte mir so, okay, wenn ihr so viel Kohle von Bands bekommt, dann könnt ihr euch mal irgendwie einen Webdesigner anheuern, der hier eure Website benutzbar macht.
Also ich habe jetzt nach Band-Suchmaschine gesucht. In einem Wort, da findet Google erstmal eigentlich so gut wie gar nichts.
Wonach hat man denn da geguckt?
Keine Ahnung. Suche Band für.
Veranstaltungssuche, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es vergessen. Aber
Bandfinder.com war es.
Bandfinder könnte es vielleicht sein. Sieht die Website ganz, ganz schrecklich aus?
Warte. It's late. Oh, das ist ein Link auf eine Facebook-Seite, die nicht mehr existiert.
Auch gut. Ich werde es auf jeden Fall in Shownotes verlinken. Also ich finde das wieder und alle sind dann abgeschreckt davon.
Booksmy vielleicht? Nee, die sieht auf jeden Fall scheiße aus. Okay, das, ich verstehe, das ist so.
Naja, aber
wir werden es schon finden.
Es ist wieder das hinlängliche Thema Musikanten und das Internet. Das verträgt sich irgendwie noch nicht so ganz.
Die Seite sieht so ein bisschen aus, als hätte sich da einer vor 20 Jahren gedacht, Mensch, das ist eine gute Idee. Und hätte sich das da eingerichtet und verdient sich jetzt eine goldene Nase.
Ja, hat sich irgendwie so ein HTML-Handbuch und wie baue ich meine eigene Website gebaut und seitdem ist diese Seite in diesem Zustand. Aber naja, wie gesagt, ich wollte einfach Werbung für Event Peppers machen, weil ich da sehr zufrieden bin und weil da schöne, gute und viele Anfragen für unsere Band rausfallen. Und wenn ihr auch eine Coverband habt, dann checkt Event Peppers aus. Das war auch ganz cool damals, weil man das erste Jahr, glaube ich, kostenlos bekommt, um sich da so ein bisschen reinzufinden. Und im Folgejahr kostet es dann Geld, was aber auch völlig okay ist dort.
Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nochmal sagst, dass du Werbung für Event Peppers machen willst, dann frage ich dich, ob du von denen irgendwas kriegst.
Falls Event Peppers zuhört, würde ich gern von euch irgendwas bekommen.
Sehr gut.
Genau, lasst mal irgendwie was rüberwachsen, damit wir weiter so schön Werbung für euch machen können.
Jo.
Nein, ist auch ohne Werbung machen wir natürlich
genau, denn wir erzählen hier nur Propaganda von Sachen, die wir mögen.
Genau. Zum Beispiel erzählen wir auch von Sachen, die wir nicht mögen, wie zum Beispiel bestimmte Musikfachhäuser, deren Namen nicht genannt werden soll. Ja, ja.
Ja, ja.
Und wie viele Konzerte macht ihr jetzt so im Monat, im Jahr?
Im Monat? Ja, so viel, wirklich, es ist jetzt nicht so, dass wir jedes Wochenende auf einer kleinen Tour sind oder sowas, aber wenn halt irgendwie pro Monat so ein Gig rumkommt, ist das eigentlich schon ziemlich cool.
Ja. Ich denke, da ist noch viel Platz nach oben. Aber ja, wie gesagt, man muss sich da einfach so über ein paar Jahre so einen kleinen Status erarbeiten und dann läuft das dann auch von selber irgendwann. Wie das halt bei vielen Bands, die lange etabliert sind, so ist. Ich denke mal hier zum Beispiel hier diese Four Roses.
Das ist so eine recht bekannte Coverband hier in Leipzig, die immer alle buchen für alles.
Die brauchen sich, glaube ich, keine Sorgen machen um Anfragen. So. Aber zu dem Status muss man auch irgendwie erstmal kommen. Ne? Irgendwie, ja, dass man halt sofort an Four Roses denkt, wenn man eine Coverband Brauch und noch nicht an die Nightprowlers. Irgendwann ändert sich das natürlich.
Die Nightprowlers. Kurzes Wort von unserem Sponsor.
Rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. Rufen Sie jetzt.
Wollt ihr denn für immer Covermusik machen?
Nee.
Also Covermucken sind an sich ganz lustig, aber eigene Songs sind natürlich, sind ja auch in Arbeit.
Ah ja.
Genau. Das ist so ein bisschen der Plan, durch regelmäßige Cover-Gigs so Steel Panther-mäßig dann die eigenen Songs mit einzumischen, um dann irgendwann natürlich sich vor Koks, Nutten und
Geldkoffern
nicht mehr retten zu können. Das ist logisch der Plan eines jeden Menschen, der Musik macht. Ironie off. Genau. Sag mal was, ich habe meinen Faden verloren.
Ja, nee, das wurde jetzt gerade ganz gut angeteasert, dass wir auch an eigenen Stücken arbeiten, die keine weitere Erwähnung finden. Nee, aber genau das ist der Plan dahinter, dass wir im Prinzip über die Covermucke so einen Einstieg in dieses ganze Business finden und dann so nach und nach immer mal so ein bisschen eigenes Material nachschieben, um dann einfach vielleicht davon irgendwann mal komplett wegzukommen. Aber was du jetzt auch gerade schon meintest, also Covermucken machen Spaß. Man spielt halt irgendwie Zeug, das man selber auch gern hört. Und genau. Was man zu Hause sowieso die ganze Zeit vor sich hin dudelt und Menschen freuen sich halt darüber, weil sie es kennen und können mitgrölen.
Und wir spielen ja eigentlich, wir haben eigentlich, also von den ganzen Songs in unserem Repertoire, da hat vielleicht jeder so zwei, die er nicht so gerne spielt, aber ich meine, hey, zwei von 60 oder so, ist ja voll in Ordnung.
Was sind eure jeweils beiden Songs, die ihr nicht gerne spielt?
Und da müsste ich jetzt ehrlich gesagt überlegen.
Ist schwierig. Wir haben eigentlich schon fast alles eliminiert, was irgendwer von uns richtig scheiße fand.
Muss ich mal beim nächsten Gig oder bei nächster Probe oder so.
Dieses Dire Straits Ding hier, dieses Sultans of Swing, das ist eigentlich ein super cooler Song, aber der ist echt ein bisschen ätzend zu spielen, weil der ewig lang ist,
Der ist
und so ein ganz komisches Schema hat, was sich wiederholt, aber dann irgendwie wieder nicht und man verfällt da so ein bisschen in Trance und kommt komplett raus bei dem Ding.
Ja, und ich komme mir auch immer doof vor, wenn ich den singen soll, weil ich immer so denke, also er ist ja nicht schwer zu singen, so jetzt rein vom Gesanglichen, weil es ja immer so ist. Ja. Aber irgendwie komme ich mir immer so total um den wirklich überzeugend rüberzubringen, ich habe immer so das Gefühl, ich verbreite gähnende Langeweile, wenn ich den Song singe. Also es ist irgendwie ein bisschen komisch. Obwohl es so, wenn man die Aufnahme hört, denkt man sich, sehr geiler Song, cool, Mensch, da freuen sich die Leute bestimmt, aber ist komisch.
Ja, nee, also wirklich so Songs, die wir überhaupt nicht mögen und überhaupt nicht gern spielen, aber man erträgt Zeit, haben wir echt gar nicht mehr im Set.
Das ist
selbst
gut.
Smoke on the Water macht Spaß.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Ich wollte den ja ursprünglich nicht spielen, aber man kommt ja nicht drum rum als Rockcoverband. Und ist eigentlich echt ein geiler Song so. Obwohl er so ein bisschen verpönt ist.
Ja,
aber wir nur verpönt, spielen, weil der einfach so durchgenudelt ist und das einfach.
Ja, und weil jeder Gitarrenschüler das erste, was er auf der Gitarre denkt, spielen zu können, Smoke on the Water auf der tiefen E-Seite ist.
Ja, aber wir spielen den ja auch gut. Also von daher macht es dann halt auch wieder Spaß. Also wir haben uns mal so als Coverband auf die Fahne geschrieben, dass wir halt nicht das Zeug so wie auf der Platte nachspielen. Was wirklich viele Coverbands machen, die wollen so authentisch wie möglich, wie es original klingen und reisen mit 12 Gitarren an und kaufen sich genau dasselbe Equipment wie es original. Und wir wollen einfach nach den Nightprowlers klingen, also wir wollen halt die Songs spielen, so wie wir halt klingen einfach. Da den eigenen Sound reinpacken, das war eigentlich ziemlich wichtig, als wir die Band gegründet haben.
Auf jeden.
So, jetzt ist das hier so schön biografisch ausgeartet.
Sehr gut. Nochmals, die Nightprowlers aus Leipzig.
Nur 1.000 Euro. Oder ab 1.000 Euro auch in ihrem Wohnzimmer.
Genau.
Genau, richtig.
Super, super zusammengefasst.
Ja. Schüler, die Smoke on the Water auf der leeren E-Seite spielen wollen, dein Thema, Ludwig.
Krass, ne? Da habe ich unbewusst die total perfekte Überleitung in das nächste große Thema gemacht.
Genau, was ja nämlich schon lange mal
E-Seiten.
E-Seiten, genau.
Kommen wir zu Ernie Bot.
Welche?
was ja schon lange angeteasert war, weswegen auch ich den Ludwig mal wieder mit in der Sendung haben wollte. Das wäre.
Ich muss mal diese.
Leg mal hier die Luftpolsterfolie weg. Wir wollten ja schon lange mal wieder, wie das letzte Mal, über Unterricht und Gitarre lernen sprechen, weil sich das ja jetzt wieder hinlänglich gewünscht wurde. Und wie es der Zufall trifft, ist der Huckel Gitarrenschüler und
Hallo.
Der Ludwig ist Gitarrenlehrer.
Hallo.
Genau, und da dachten wir, da reden wir einfach nochmal so ein bisschen über Unterricht und verschiedene Schüler und wie man übt und wie man lehrt am besten. Du hast ja da viel Spaß an deinen sämtlichen Schulen.
Ich habe sehr viel Spaß am Unterrichten.
An wie vielen Schulen bist du denn?
Nee, ich bin nur an einer Musikschule und ich unterrichte an der Gitarre und auch Posaune. Ich hatte jetzt beim letzten Mal schon ja gesagt, dass ich eigentlich hauptberuflich studierter Jazz-Posaunist bin, der dann doch im Verlauf seines Studiums ein gewisses Faible für verzerrte Gitarrenmusik nicht leugnen konnte und sich dann noch so ein zweites Standbein jetzt aufgebaut hat. Gott sei Dank, endlich, oder wie man auch immer das jetzt nennen möge. Genau, ich bin an einer Musikschule und unterrichte da beides.
Kennst du, kurze Zwischenfrage, eine Band namens Snarky Puppy?
Ja, die kenne ich, aber nicht sehr gut, muss ich auch zugeben. Ich habe von denen schon 2 oder 3 Songs gespielt, in diversen Kombos, und ich habe die aber noch nie wirklich ausgecheckt. Das ist ja eher so ein Musikerkollektiv, glaube ich, ne?
Ja, wobei mit einer relativ, also ich würde schon sagen, da ist so eine gewisse Stammcrew schon am Start, und ich werde mal in die Shownotes einen Link packen zu einem Konzert, was die bei Dunlop in den Studios aufgenommen haben. Da gibt es ja so diese Dunlop-Sessions, wo Dunlop irgendwie dann alle einlädt. Und dann müssen die alle ein Carbon Copy und ein VAR, ein Crybaby benutzen und so, ne? Aber es ist halt super geile Videoqualität, super geile Audioqualität, und die spielen da, glaube ich, so ein Set von 5 bis 6 Stücken, und das bläst einem echt so die Synapsen durch. Schon alleine, was der Schlagzeuger und der Percussionist da so abfeuern, ist großartig. Cool. Die haben halt auch 2 Bläser, die da ganz schön abgehen. Deswegen, weil du gerade Jazz-Posaune sagtest, dachte ich gleich irgendwie. Weil das halt auch so ein Fusion-jazziges Zeug ist, also jetzt nicht so der klassische Jazz, aber wirklich, also absolut abgefahrenes Zeug, was die spielen.
Jo, also die sind mir sehr wohl bekannt, aber wirklich so richtig ausgecheckt habe ich die noch nie, ist Asche auf mein Haupt.
Macht ja nichts, ich habe die auch erst kürzlich entdeckt, aber das okay. War's auch jetzt schon wieder mit dem Themenabschweif, wir sind wieder zurück in der Gitarren- und Posaunenschule.
Ja,
Genau. Mir kommt es immer so vor, dass für alle Profimusiker, die ich so kenne, das Unterrichten immer so das notwendige Übel ist, um leider zu überleben neben den Gigs.
Ich sehe das so ein bisschen, für manche ist es wirklich so, für mich nicht unbedingt, weil Unterrichten mir eigentlich sehr viel Spaß machen kann. es kommt halt auch immer so ein bisschen auf den jeweiligen Schüler da an. Ne? Ich meine, ich bin jetzt an der Musikschule und da sind jetzt nicht alle Schüler, die ein Instrument lernen wollen, das auch unbedingt machen und stehen da voll dahinter, sondern ich habe manchmal so das Gefühl, für einige ist das auch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Aber kann man halt nicht ändern. Also nicht alles an jedem Job ist total toll.
Ja.
Also ich muss aber wirklich sagen, unterrichten mit Schülern, die irgendwie die Übungen, die man denen zeigt, auch machen, die auschecken und sich da irgendwie so ein bisschen dahinter klemmen, ist super geil und macht tierisch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man dann so eine Entwicklung sieht, dann klopft man sich gerne dann auch mal selber auf die Schulter und ist eigentlich total stolz, dass man jemanden da weitergebracht hat und freut sich da einen Arsch ab. Gerade wenn man so vielleicht einen schlechten Unterrichtstag hatte und dann ist noch so ein Schüler, der reißt dann manchmal raus. Das ist auf jeden Fall cool.
Ich habe ich mache ja auch hier seit 7 Jahren mittlerweile einen Kurs an der Uni, wo ich den Kunststudenten das Internet erkläre. Das ist seit mindestens 2 Jahren auch eher nur fürs Karma-Konto jetzt als für das Bankkonto, aber macht natürlich auch Spaß.
Sehr schön gesagt. Ja, also an sich, Unterrichten ist eigentlich ein super Ding, damit Geld zu verdienen. Und es gibt viele Musiker, die irgendwie nicht unterrichten wollen, aber die müssen auch von irgendwas leben und ich bin dann halt einfach so, naja, Scheiß-Gigs.
Die spielen dann die billigen Gigs, oder?
So, naja, ja, also irgendwie muss man die Miete bezahlen und ich kenne sehr wenige, wirklich sehr wenige Musiker, die jetzt irgendwie von ihrem einen Projekt, wo sie 24/7 Spaß daran haben, irgendwie in Saus und Braus leben können. Also ehrlich gesagt, ich kenne nur Leute, die in irgendeiner Weise noch irgendwas anderes machen, in verschiedenen Bands spielen, angerufen werden und halt noch unterrichten. So. Ja, aber ich denke, notwendiges Übel. Manche sehen das so, ich sehe das nicht ganz so.
Das ist ja dann quasi der Idealfall.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja mal vor meinem Musikstudium Verkehrsingenieurwesen in Dresden studiert.
Auch schön.
Und da habe ich auch Praktika gemacht und so. Und es ist, also für mich persönlich ist alles beschissener, als mit Musik Geld zu verdienen. Also es ist, da muss ich manchmal so an, wenn man so einen Unterrichtstag hat, wo man sich so denkt, oh Mann, ey, das war heute total scheiße. Und ich fahre dann so nach Hause und denke mir so, ich habe trotzdem immer noch den geilsten Job der Welt, auch wenn es vielleicht heute gerade mal doof war. So, ne? Also ich kann es mir halt einfach überhaupt nicht vorstellen, in einem Büro zu sitzen. So. Aber da ist jeder Mensch unterschiedlich. Und ich freue mich echt irgendwie, dass ich mit schönen oder manchmal auch nicht so schönen Tönen meine Miete und mein Leben finanzieren kann.
Meintest du ja gerade, es kommt da sehr stark jetzt auf das Mindset der Schüler an, wie die so drauf sind und dass das für viele irgendwie Beschäftigungstherapie ist.
Ja.
Ich kenne es ja auch selber von mir, als ich noch Unterricht hatte, dass das halt wirklich wichtig ist. Aber was würdest du denn jetzt Leuten raten, die überlegen, nehme ich jetzt Unterricht oder nicht? Beziehungsweise eher Eltern, die jetzt überlegen, nimmt mein Kind jetzt Unterricht oder nicht? Dann das ist, scheint ja wirklich sehr schwierig zu sein.
Gut, einfach ausprobieren. Also wenn jetzt jemand ein Kind hat und sich überlegt, Mensch, sowas mit Musik wäre vielleicht ganz cool, dann einfach mal sich erkundigen, welche Musikschule oder einfach generell mal fragen. Also das ist ja natürlich das Erste, was man machen sollte. Hättest du nicht Bock, irgendwie ein Instrument zu spielen? So. Und dann kommt vielleicht ja oder nö, ich will lieber Sport machen. Und wenn da ja kommt, na welches? Und dann schaut man halt, dann versucht man sich irgendwie da mit der Musikschule zu einigen, dass da das Kind dann in dem Instrument erstmal Unterricht bekommt. So. Und ja, also probieren kann man das auf jeden Fall. Was dann halt so ein bisschen an alle, falls da Eltern zuhören, wichtig ist, irgendwie erstens das Kind, glaube ich, nicht unter Druck zu setzen, dass es irgendwie extrem viel und nur noch das machen muss, aber gleichzeitig auch irgendwie sich da irgendwie so ein bisschen dem Kind auch anzunehmen und einfach so ein bisschen dahinter zu sein, dass es irgendwie so ein bisschen einfach mal regelmäßig übt. So, ne? Das hat jetzt nichts mit Zwang zu tun, aber ich meine, Kinder haben viele Interessen und da ist es halt draußen sonnig und naja, aber irgendwie muss man, also so ein Musikinstrument lernen ist halt einfach eine tägliche Aufgabe und keine, boah, alle zwei Wochen gehe ich hier mal dorthin und mach da mal was. So, ja. Ne?
Also ich muss ja sagen, ich wollte früher mal Schlagzeug spielen, habe ich mir so überlegt, gab es aber keinen Raum für und dann habe ich es halt sein lassen und habe dann einen Computer geübt. naja, ist ja Beschäftigung mit dem Medium, das ist ja auch Übung. Auf jeden Fall hätte ich mir da schon gedacht, so, ah man, hätten meine Eltern mich bloß auch mal irgendwie einfach so ein Jahr lang wenigstens oder so zu irgendeinem scheiß Instrumentunterricht quasi genötigt, mehr oder weniger, dann müsste ich mir das jetzt nicht alle mühsam zusammenklauen.
Ja, aber solange also das ist natürlich super und ich freue mich da auch immer, wenn Eltern da hinterher sind und dann wird auch wirklich was. So, man merkt es immer an den Schülern sehr, ob die Eltern da auch mal dann irgendwie, nee, hier, jetzt komm, nimmst mal die Gitarre und nimmst mal die Posaune. Jetzt, jetzt sitze ich mal dabei und hör mal zu und du übst jetzt mal unter meiner Aufsicht quasi. Also wie gesagt, alles irgendwie so liebevoll und ohne quasi Arschtritt, sondern aber so ein bisschen schon so ein bisschen mit so einem gewissen Zug dahinter, ne? Das ist irgendwie nicht so, das ist okay. Aber am besten ist es natürlich, ich kann also eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte erzählen. Ich habe unterrichtet und da hat jemand geklopft, war so eine Mutter und die hatte einen kleinen 4- oder 5-jährigen Jungen dabei und die hat mir da so erzählt, der Junge, der sitzt nur immer irgendwie, der Papa, der spielt irgendwie Gitarre und die haben so eine kleine Band und die proben immer am Sonntag oder so und der Junge sitzt dann halt immer die ganze Bandprobe, jede Woche, jedes Mal, wenn die sich treffen, sitzt der einfach da und hört zu und muss quasi von den Instrumenten weggezogen werden, weil er unbedingt spielen will so und dann war das nur so lustig, die Mutter stand da nur drin und der Junge, halt total schüchtern, hing da so am Rockzipfel quasi und die hatte nur mit mir geredet und wegen Gitarre lernen und so, dass er das ja total toll findet und der Junge fragte dann immer seine Mutti, Mami, kann ich nächste Woche schon anfangen? So, und das war total süß, vor allen Dingen, wenn man das so irgendwie, dass er das unbedingt dann wollte und sich quasi, das ist natürlich irgendwie so der Traum eines jeden Musiklehrers, so, weil da rennt man dann quasi offene Türen ein. Ja.
Und den hast du jetzt als Schüler oder wie?
Nee, den habe ich lustigerweise nicht als Schüler, weil ich habe die dann beraten, ich habe der meine Nummer gegeben, ich habe dann gesagt, na, hier melden Sie sich bei der Musikschule und so dort, weil ich kann, ich hätte ja jetzt da irgendwie das Anmeldeformular quasi schon ausfüllen können, aber ich hätte da auch zu dem Zeitpunkt gerade mal gar keinen Platz gehabt, rein zeitlich so. Und bis jetzt ist das leider irgendwie nicht geworden. Also es kann auch sein, dass er dann zu einem anderen Gitarrenlehrer gekommen ist. Ich bin ja nicht der Einzige an der Musikschule. Aber war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, dass es auch noch solche Kinder gibt, die es kaum erwarten können.
Ja. Ich freue mich auch immer jetzt auf freitags auf meinen Gitarrenunterricht.
Cool.
Das hätte ich nur viel früher alles machen sollen.
Ja, hätte Fahrradkette, aber ist doch geil, wenn du es jetzt generell machst. Also so einfach, weil du jetzt Bock drauf hast. Ich glaube, es ist da nie zu spät, irgendwas.
Das sage ich auch immer, dass es nie zu spät ist, auch wenn Leute fragen hier so, ja, Computer und so, weiß ich nicht. Und ich meine auch immer nur so, ey, wenn du Bock drauf hast, mach einfach. Also
ja, eben.
Also später ist schlechter als jetzt.
Ja, und vor allen Dingen irgendwie, wenn man irgendwie immer versucht, irgendwas zu lernen oder so, es hält ihn ja auch einfach im Kopf fit. Und ich glaube, es heißt ja immer so, da ist man zu alt dafür, irgendwas zu lernen. Das ist völliger Schwachsinn, einfach so. Vielleicht dauert es manchmal so ein bisschen länger, aber einfach machen und wenn man da Spaß dran hat oder so, ja.
Ja, für mich ist es halt, der wesentliche Einschnitt ist halt einfach dadurch, dass ich im Büro sitze jeden Tag und so, ne, und dann halt auch abends einfach mal keinen Bock jetzt auf irgendwas habe, also geschweige denn auch jetzt mich jetzt nochmal so mit irgendwelchen Übungen da an der Gitarre zu beschäftigen, sondern einfach nur noch so im Abschall-Chill-Modus bin. Also im Prinzip habe ich eigentlich immer nur das Wochenende, um jetzt so die Sachen aus dem Gitarrenunterricht so richtig nochmal, mal 3 Stunden am Stück oder länger halt, ne, bis man mal wieder auf die Uhr guckt, zu wiederholen und dann in der Woche vielleicht nur so ein kleines bisschen, dann gehe ich in den Proberaum natürlich auch noch einmal mit der Band. Aber da sind halt auch immer so 4 Tage manchmal dazwischen, wo nicht so wirklich viel passiert. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt sozusagen noch mehr Zeit hätte und jeden Tag irgendwie so 1 Stunde oder 2 da wirklich auch vielleicht ein bisschen konzentrierter noch dabei wäre, dann würde die Kuh noch ganz anders fliegen. Und dafür hat man natürlich dann früher im Leben noch ein bisschen mehr Zeit.
Ja, aber das bedeutet nicht, dass man die unbedingt nutzt. Also,
Ja, das stimmt auch.
Ich habe zum Beispiel bei mir persönlich gemerkt, dass ich die Zeit immer am effektivsten nutze, wenn ich wenig davon habe. Und wenn ich viel Zeit habe, die eigentlich nur vertrödel. Also, keine Ahnung, da ist jeder anders. Aber zum Beispiel, ich denke, das trifft ja recht viele oder auch viele zu, was du gerade beschrieben hast. Man hat irgendwie einen Job und man versucht, das alles unter einen Hut zu bringen. Man will. Aber natürlich, man kommt nach Hause und kann irgendwie nicht mehr, was völlig verständlich ist, ne? Ist halt ein bisschen doof. das sage ich meinen Schülern auch meistens irgendwie, 10 Minuten am Tag sind besser als 70 Minuten einmal in der Woche, so. Ist halt so die Frage, ob man es dann wirklich nach einem Arbeitstag nochmal hinkriegt, sich einfach so irgendwie 10 oder 15 Minuten mit dem Instrument zu beschäftigen und so rudimentäre Übungen zu machen, ne?
Ja.
Es reicht eine Fingerübung, die man, wenn man sich angewöhnt, die Fingerübung einfach täglich zu machen, das ist eine Sache von 3 Minuten oder so. Dann beschäftigt man sich täglich mit diesem Instrument, erstmal wenigstens 3 Minuten, und dann hat man die Fingerübung gemacht, dann macht man ja meistens noch was anderes, so. Also ich denke mal, wenn man sich irgendwie täglich so ein bisschen einen Arschtritt, das Instrument in die Hand zu nehmen, ist man bei täglich 15 Minuten. So, und das mag jetzt vielleicht musikalisch nicht krass den Ausschlag geben, aber dadurch, dass man einfach was sehr regelmäßig macht, gewöhnt man sich extrem gut an das Instrument so, und das ist ja irgendwie, sind ja irgendwie alles Muskeln, die irgendwelche Bewegungen lernen müssen, so. Und die vergessen das dann auch nicht so schnell. Ja. Also das ist gerade, also was das Technische angeht, ist täglich viel wichtiger als das Musikalische. Das kann man vielleicht auch mal, da kann man mal irgendwie 4 Tage lang sich nicht musikalisch beschäftigen. Aber ich zwinge mich, auch weil meine Zeit ja begrenzt ist, irgendwie so eine Art Daily Routine auf beiden Instrumenten zu machen, dass man halt nicht einrostet und dass der Körper die Bewegungsabläufe nicht vergisst.
Mhm.
So. Und da bin ich auch der Überzeugung, da reichen echt meiner Meinung nach 10 Minuten, nur um irgendwie mal das Instrument in der Hand gehabt zu haben und dass der Körper so ein so ging das, so. Und das kann man auch vom Fernseher machen oder irgendwie, na gut, natürlich ist es immer besser, wenn man sich richtig drauf konzentriert, aber das ist so.
Einfach um das Muscle Memory so ein bisschen zu trainieren, reicht das schon aus, wenn man irgendwie seine Licks und seine Skalen und Tonleitern spielt, auch wenn jetzt irgendwie nebenbei Fußball dödelt oder sowas. Ist ja aber okay, jeder hat ja so sein eigenes Ding, wie er gern übt. Und
ja, na, das sowieso.
Was du halt auch gerade meinst, ist wirklich dieses stetig, aber dann vielleicht nicht so lange und immer mal wieder das Instrument anfassen, das ist wahrscheinlich schon mal eins der besten Vorbereitungstipps, falls jetzt wirklich jemand gerade Unterricht hat und jetzt irgendwie den Rat von uns möchte, wie übe ich denn am besten oder sowas.
Auf jeden Fall, also es sitzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Jeder, der sich mal so ein bisschen mit wie übe ich oder wie funktioniert eigentlich das Gehirn beim Üben oder so beschäftigen will, sei mal das sogenannte Brass Masterclass von Malte Boba empfohlen. Das ist, das beschäftigt sich ausschließlich mit Blechblasinstrumenten, aber es gibt ein Kapitel über Übetechniken, und das trifft auf jedes Instrument zu, und das ist eigentlich ein sehr interessantes Kapitel, wo er meint, man sollte täglich üben, reduziert, konzentriert, wenig, aber halt wirklich täglich. So, und täglich, keine Ahnung,
5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Wäre jetzt die Version für den Arbeitnehmer mit Musik als Hobby.
Schön.
Genau. Für den geneigten Musikstudenten reichen natürlich nicht 10 Minuten am Tag, so, das ist ja logisch. Aber so, weil rein erstmal von dem technischen Muscle Memory hast du gerade gesagt, der Körper vergisst zuallererst das, was er als letztes gelernt hat. Vom Bewegungsablauf. Und Gitarre spielen ist ein Bewegungsablauf. Posaune spielen auch. Klavier spielen. Und diese Bewegungsabläufe irgendwie täglich irgendwie sich in Erinnerung zu rufen, dann werden die gefestigt und es läuft.
Was du jetzt auch gerade meintest, dass es jetzt vielleicht auch musikalisch nicht so viel bringt, denke ich vielleicht schon. Also
ja,
gerade
natürlich.
Wenn man dann in einer Situation ist, wo man sich jetzt im Prinzip spontan drauf einlassen muss, man hilft vielleicht bei einem Gig aus oder man jammt doch mal irgendwie mit Freunden zusammen, weil man gerade die erste Band gründet oder sowas, ist man jetzt vielleicht nicht gerade der Kreativste, weil man jetzt irgendwie die ganzen Riffs auspackt, aber man kommt halt, man wird so von musikalischen Situationen nicht so ganz krass überrascht, weil man halt
das
so irgendwie.
Das ist sehr richtig, ja.
Ist so, wie wenn man eine Sprache gelernt hat. Man kann dann so schon auf seine rudimentären Bestandteile zurückgreifen und kann sich irgendwie verständigen.
Ja.
Und so ist es, wenn man dann halt irgendwie regelmäßig seine Technikübungen macht und so ein bisschen von dem theoretischen Teil ausgecheckt hat, wie das, was du letztens erzählt hattest, Tuckel, dass du irgendwie deine Skalen da lernst und halt irgendwie weißt, okay, wenn der Basser jetzt die Tonart spielt, dann weiß ich, ich kann jetzt, auch wenn ich nicht das Übersolo spiele, trotzdem in der Lage hier jetzt schon mal nicht verkehrt sein und sowas.
Mhm.
Das hilft schon arg weiter dann.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, weil das wollte ich nämlich unbedingt sagen. Du hattest gerade gesagt, wenn man eine Sprache lernt und es ist halt einfach so, Musik ist halt eine Sprache und da kann man sich mal überlegen, wie habe ich eigentlich Deutsch gelernt? So, ne? Indem ich zugehört habe und es nachgemacht habe. Schluss aus und vorbei und das ist eigentlich so die beste Art, Musik zu lernen. Mal abgesehen von dem Technischen, was ich gerade erzählt habe, sich irgendwie mit dem rudimentären Wissen, was man vielleicht am Anfang auf einem Instrument hat, hinzusetzen und versuchen irgendwie zu Aufnahmen zu spielen und einfach
irgendwie die Vorbilder
imitieren. Das hilft genau sehr viel. Und sobald man in irgendeiner Weise so auf dem Instrument so ein bisschen einen Grundstock an Technik hat, versuchen, Soli nachzuspielen oder einfach Dinge nachzuspielen, transkripieren, würde man jetzt als Student sagen oder als Musiker irgendwie die Soli runterhören und eins zu eins nachzuspielen und diesen Musiker versuchen quasi nachzuahmen. Das hat dann nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie unbedingt so klingen will wie der, aber dass man lernt einfach dann Musik sehr intuitiv in der Sprache. Ich meine, jeder, der jetzt zuhört, versteht Deutsch und kann wahrscheinlich auch Deutsch sprechen, so, weil er in irgendeiner Weise das genau auf die Art so gelernt hat. Und wenn man eine Fremdsprache lernt, dann weiß man ganz genau, das kann man vielleicht in der Schule machen. Da hat man dann irgendwie Englischunterricht, aber am besten lernt man es, wenn man einfach irgendwie, weiß ich nicht, Filme guckt oder natürlich in dem Land ist. So, da macht man viele Fehler am Anfang und ist so ein bisschen. Aber Learning by Doing, ne, das Beste.
Das ist ja im Prinzip so genau die Story, was ich auch schon öfter erzählt habe von mir, wie ich halt Instrumente gelernt habe, dass ich was können wollte, das so und so klingt. Und dann habe ich es probiert, bis es so und so klang, ohne dass ich jetzt irgendwie mir vorher erst die Technikübungen angeguckt habe, wie das jetzt genau gespielt werden muss oder wie es jetzt ungefähr umgesetzt werden muss, hatte man dann halt irgendwann raus. Und ich glaube wirklich, das ist ein guter Tipp für alle, die jetzt auch gerade anfangen, die Mucke, die ihr tagtäglich hört und die ihr cool findet, dann tastet euch da irgendwie ran und versucht rauszufinden, wie das funktioniert. Das gibt halt auch die größte Motivation. Also wenn man irgendwann merkt, so, ey, cool, ich kann jetzt das Riff von Smoke on the Water so spielen, dass es geil klingt. Das hilft mir
dann
schon mal.
Hat man schon mal mehr drauf als ganz viele Gitarristen auf der Welt.
Ja, erstmal das und vor allem von dem Riff kommt man dann auf irgendein anderes, wo man sich hört, so, das klingt doch so ähnlich wie das, vielleicht kann ich das da irgendwo
genau, so
ähnlich spielen wie das andere und dann ist man da schon mal wieder einen Schritt weitergekommen dann für sich selbst einfach. Das trainiert ja auch das Gehör ungemein.
Ich muss da jetzt mal kurz einwerfen, dass ich das natürlich prinzipiell als valide These schon mal so annehme, ja, oder nicht nur These, sondern auch Methode. Aber ich muss auch sagen, so gerade wenn man noch nicht so das mit diesem Raushören oder Nachhören oder wie auch immer, so wenn mir jetzt irgendjemand jetzt so nach 3,5 Jahren irgendwie so einen AC/DC-Song hinhalten würde, ich würde wahrscheinlich trotzdem immer noch so erstmal eine ganze Weile gucken, wie kommt denn jetzt dieser Klang so da raus. Also ich habe
ja,
das.
Ja, man kann sich ja aber auch Hilfe holen. Also
nicht, ja klar, aber also sagen wir mal, ne, wenn jetzt so rein vom Zuhören und Nachspielen gehst, das ist halt da also die Kurve halt auch schon am Anfang ziemlich steil. Also ich finde gerade ja, als super Anfänger sozusagen ist das eigentlich, war das für mich bisher so mit noch das Frustrierendste, dass man so denkt so, naja, okay, also hier zum Beispiel online steht, ja, die spielen jetzt A und E und D oder was auch immer und du spielst halt deine Pfadfinder-Akkorde, weißt halt schon, okay, nee, die spielen irgendwas anderes, aber was, und dann sind die Transkribierungen halt auch online oft Schrott.
Das stimmt.
Und dann, dann fängt man halt vielleicht an, das noch selber rauszupuzzeln, aber es dauert echt lange am Anfang. Also für mich ist das bisher noch nicht so eine super geile Erfahrung gewesen,
aber
muss ich sagen.
Dafür zum Beispiel gibt es ja dann Lehrer und es gibt auch wenige, aber es gibt sie gute Online-Videos. Die sind zwar leider in der Unterzahl, es gibt da ganz viel Schrott. Aber dann halt einfach zum Lehrer gehen, wie spiele ich denn das? So, und dann sagt er, hier, diesen Sound bekommst du halt so.
Das war jetzt auch nicht als Ansatz gedacht, wie man jetzt am besten Gitarre lernt, sondern eher so, woher bekomme ich die Motivation, jetzt was Neues zu lernen? Und so, was du gerade meintest, wenn du jetzt den AC/DC-Titel hörst, aber noch nicht genau weißt, wie es funktioniert, hast du ja trotzdem schon mal den Plan dahinter, ich möchte jetzt wissen, wie das geht. Und ob du das jetzt irgendwie hörst und nachspielst oder ob du dir jetzt erstmal ein YouTube-Video anguckst oder halt die Noten irgendwo siehst und dann daraus dir was zusammenbaust, das ist ja erstmal völlig egal, aber man hat erstmal den Plan irgendwie, okay, ich will jetzt das Riff von Highway to Hell spielen können und das ist ja eigentlich schon mal so ein ganz guter Antriebsgrund und einfach eine Motivation, sich mit der Materie auseinanderzusetzen.
Genau, und es ist auch ganz wichtig, nicht aufgeben und nicht vertagen. Also jeder, der auf einem Musikinstrument anfängt, ist erstmal ein bisschen schwer und ist komisch und dann tut ihm vielleicht die Hand weh oder keine Ahnung. Und ich möchte jetzt auch keine Aufnahmen von mir, als ich es hören, als ich das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte. Das ist bestimmt total lustig. Natürlich. Ist ja bei jedem so, also einfach dann auch einfach weitermachen und halt irgendwie da vielleicht so manchmal so ein bisschen so den das Hirn ausschalten, wenn das Hirn einem sagt, oh, das ist ja alles scheiße frustrierend. Natürlich ist es erstmal frustrierend und natürlich klingt es erstmal scheiße und natürlich kriege ich das am Anfang nicht so hin, aber ja, es ist halt so. Und wenn man das oft genug macht und oft genug dann so positiv hinhört, also quasi, aha, es ist noch nicht so wie im Original, da muss ich noch dran arbeiten, aber das wäre jetzt die Art, positiv hinzuhören. Die negative Art wäre, scheiße, es klingt halt nicht so wie im Original, das ist ja total kacke. So, das ist dann, ne?
Ja.
Da, wenn man sich das, wenn man da irgendwie so rangeht, einfach immer weitermachen, einfach hinhören. Ah, okay, ganz so stimmt's nicht. Okay, mache ich morgen weiter. So, und ehe man sich versieht, ist dann so, wird's besser. Und was vielleicht auch wichtig ist, nicht irgendwie so alle 2 Wochen gucken, ob sich was entwickelt hat, sondern mindestens ein halbes Jahr oder so in Halbjahresabschnitten sein können bewerten, ob sich was entwickelt hat. Weil alles drunter ist zum großen Teil einfach Tagesschwankung. Das ist auch nicht von mir, das ist auch aus diesem Malte Buber Buch, Brass Masterclass. Ich will nicht, dass ich hier irgendwann so ein Plagiatsanklage bekomme und ich irgendwelche Weisheiten von mir gebe, die ich mir nicht ausgedacht habe. Genau. So ist es. Also, meiner Meinung nach. Genau.
Sehr gut. Dann werde ich direkt nach diesem Podcast auch mindestens 10 Minuten...
Naja, es klingt doof, es ist halt irgendwie, ist halt irgendwie 10 Minuten am Tag ist schon mal ein Anfang so und wie gesagt, man hat dann irgendwie so ein kleines technisches Können auf jeden Fall, was ja dummerweise, ich bin überhaupt kein Technik-Freak auf Instrumenten. Ich finde das immer abgrundtief scheiße, wenn ein Gitarrist unfassbar gut, eine unfassbar gute Technik hat, der alles spielen kann, aber es dann einfach musikalisch totaler Müll ist, so.
Ja, sag mal ein Beispiel. So.
Nee, das möchte ich jetzt nicht. Es gibt, man hört viele auch, ja, so Gitarristen, die einfach, die so eine Übertechnik haben, dass die einfach quasi unfassbar viele Noten pro Zeiteinheit spielen können.
Ja. Wie Felix das ja so schön nannte, irgendwann gleich am Anfang Griffbrettlutscher, das fand ich
ja, ja, so.
Der Begriff die, ist bei mir irgendwie kleben geblieben.
Die hätten mehr musikalische Dinge als technische Dinge üben sollen wahrscheinlich in ihrem Leben. Aber
was ja. sind denn musikalische Dinge, die man üben kann?
Oh, Timing, Phrasierung, Sound,
Feeling.
Feeling, genau, ist halt das, ja, das, was man üben sollte. Und ja.
Und wie übt man sowas?
Timing.
Mhm.
Zum Beispiel. Wie übt man Timing?
Das nach kommt Metronom immer. Spielen hilft schon mal.
Ja, das wäre Nummer eins. Es ist natürlich irgendwie, also wenn dieses Schüler ein Timing-Problem hat, dann habe ich jetzt auch nicht Schema A, was ich dann mache, sondern ich überlege mir dann immer, was ist jetzt genau das Problem bei dem Schüler. Mhm. So, ne? Zum Beispiel, jemand ist, wenn jemand nicht drauf ist, dann meistens merkt er es gar nicht so. Ne? Und da versuche ich dann erstmal das musikalische Gehör zu schulen, irgendwie, naja, dass er das irgendwie selber bemerkt, ah, okay, so wie ich das spiele, ist es eigentlich gar nicht so, wie ich es spielen sollte. Zum Beispiel, ich habe mal so eine Übung mit jemandem gemacht, Klick beim Metronom, irgendwie so einen hellen Klick auf die Eins und dann immer die drei anderen im Viervierteltakt. Und er sollte halt immer einmal, es ging darum, dass er nie irgendwie eine fette Eins spielen konnte oder den Ton irgendwo da hinsetzen konnte, wo er hingehört. Und dann sollte er mal absichtlich zu früh, absichtlich zu spät und absichtlich drauf spielen. Und das hat natürlich am Anfang auch nicht so wirklich funktioniert, aber so, dass er dann irgendwie merkt, aha, irgendwie jetzt spiele ich mal zu früh, jetzt spiele ich zu spät und jetzt spiele ich drauf. Und ich habe dann auch erstmal gesagt, naja, große Abstände von der eigentlichen Time sind auch erstmal gut, dass du selbstbewusst zu früh bist und selbstbewusst zu spät. Und dann, wenn du das cool kannst, versuch das mal wirklich immer näher an die wirkliche Eins, dieses Falschspielen ranzu.
Ja, voll Reverse Psychology und so.
Ja, es ist aber so, also weil gewisse Dinge, den gewissen Dingen ist man sich nicht bewusst und man macht die einfach so und man weiß nicht, wie man sie wegkriegt. Und da ist es manchmal irgendwie ganz cool, absichtlich zu versuchen, es falsch zu machen, um sich dem quasi falschen Bewegungsablauf oder dem falschen, was weiß ich, musikalischen Verständnis, also falsches musikalisches Verständnis bitte in Anführungsstrichen betrachten, im Kopf da zu widmen. Ne?
Mhm.
Das hat zumindest auf jeden Fall was gebracht. Ist natürlich auch eine Sache, das funktioniert dann auch nicht nach einer Woche perfekt, aber nach einer Woche ist bestimmt schon viel besser als vor der Woche. So. Ne?
Ja, ich habe irgendwann mal, hat mal einer in so einem YouTube-Video gesagt, wenn man so mit Metronom spielt, soll man halt irgendwie am Anfang so spielen, dass man dann das Metronom halt nicht hört, sozusagen.
Das ist natürlich cool.
Und das habe ich dann mal ausprobiert und dachte mir, ah ja, das ist tatsächlich mal eigentlich ein ganz guter, einfacher Hinweis, weil man fühlt sich dann auch irgendwie gleich sofort ja. gut, wenn man das sozusagen schafft und merkt, Moment, ich höre das ja nicht mehr.
Ja, genau. Ja, da gibt es halt ganz viele verschiedene Varianten und ich denke mir meistens dann wirklich was speziell für das eigentliche Problem des Schülers aus, weil, ja, also, keine Ahnung.
Gibt halt einfach nicht die Patentlösung.
Ja,
das, so. Was du auch jetzt gerade meintest, das hat ja auch viel mit Hören zu tun, wenn man jetzt genau das Metronom draufspielen soll oder sowas. Gerade was Time angeht, ist es dann halt auch wichtig, einfach das Verständnis dafür für zu vermitteln oder zu haben, warum das halt so ist, was die Zählzeiten sind, warum die existieren, was halt Werte von Noten angeht zum Beispiel. So dieses ganze Basiswissen, was wir jetzt erstmal so gerade vorausgesetzt haben, um einfach jemandem zu erklären, das gehört auf die Zählzeit zum Beispiel. Also das kann man halt anhand dessen erklären, aber wenn dieses Verständnis nicht da ist, hilft es natürlich nicht zu sagen, du warst gerade nicht genau auf der C-Zeit, sondern ein bisschen zu früh oder sowas, weil dann halt natürlich, warum, was ist das, wieso war ich das jetzt nicht, warum habe ich das jetzt falsch gemacht zum Beispiel. Da geht jetzt wieder wirklich Theorie und Gehör so Hand in Hand sozusagen.
Ja, also Gehör ist sowieso das Allerwichtigste beim Musik machen so. Und das trainiert man halt, indem man viel Musik hört und sich hinsetzt und die dann irgendwie mit seinem Instrument auscheckt oder auch mal ohne einfach hinhören und versucht einfach, sobald man irgendwie ein bisschen was, weil du vorhin sagtest, naja, das mit dem Nachspielen oder so, das kriege ich vielleicht noch nicht so hin, sich einfache Dinge oder auch nur einen Riff oder so raussucht, was man vielleicht vom technischen Spielen kann und das dann versucht musikalisch so in den, ja, keine Ahnung, so zu formen, dass es halt so klingt wie das Original so. Und dann hat man auf jeden Fall erstmal was gelernt. Das bedeutet noch lange nicht, dass man da jetzt insgesamt einen großen Schritt weitergekommen ist, aber es sind dann immer so diese kleinen Dinge, die man dann kann, die dann irgendwann sich zusammenfügen zu einem großen Ganzen, nämlich dem eigenen Spiel. So.
Das große Thema Gitarren lernen und Gitarre unterrichten.
Ja, eine never ending story. Sagen ja auch die ganz studierten Leute, dass sie auch immer noch dazu lernen.
Ja, und das ist eigentlich ein sehr motivierendes Ding, oder es hat mir manchmal im Studium geholfen, wenn ich zum Beispiel mit Profs geredet habe, die man kommt halt an die Hochschule, ne, und dann ist man im ersten Semester und alle, die im höheren Semester oder die Profs, die spielen alle unfassbar krass. Man sieht so, boah, krass, wie soll ich das nur schaffen, so, und das ist ja ein riesenlanger Weg, aber man muss ihn halt einfach erstmal gehen und dann läuft das schon. Und dann rede ich irgendwie als jemand, der in einem höheren Semester jetzt ist, mit Profs und bin vielleicht ein bisschen angepisst, weil es irgendwie immer noch so viel zu tun gibt und man lernt halt nie aus und so weiter und so fort, und dann sagen die halt dann einfach, ja, es geht mir halt genauso und ich bin 20 Jahre älter, so. Also
verzweifeln halt genauso.
Verzweifeln ist immer scheiße, aber da merkt man halt einfach mal, es ist halt einfach ein Weg, wenn man den einmal geht, dann kommt man immer weiter und man kann immer irgendwie stolz auf sich sein, dass man was geschafft hat, aber es geht halt immer weiter. Also man entdeckt halt immer Dinge, die man nicht kann, die man dann auschecken will. So, und deswegen ist es eigentlich sehr beruhigend, man spielt halt einfach so gut, wie man gerade spielt, und morgen spielt man besser und gestern hat man schlechter gespielt. So, es ist halt immer so ein, ja, man spielt halt einfach so, wie man heute spielt. Es gibt keinen Grund, da irgendwie piss zu sein. Wenn man sich in einem Jahr anguckt, denkt man, geil, ich habe total was gemacht. Und dann guckt man sich in 10 Jahren an und denkt sich so, boah, wie scheiße ich damals noch gespielt habe, wie krass ist denn das so? Und dann guckt man irgendwie wahrscheinlich, wenn man auf dem Sterbebett liegt, und denkt sich so, Mensch, irgendwie in den letzten 10 Jahren habe ich noch krass viel gelernt, das hätte ich ja vor 10 Jahren gar nicht erwartet, so, dass ich noch so viel lerne oder so. Keine Ahnung. Also es ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber so läuft das im Endeffekt schon.
Man hat es halt nie durchgespielt.
Eben.
Man kommt immer in irgendeine neue Phase von Musik, die man gerade cool findet, oder von Stilistiken, die man cool findet, oder man findet irgendwelche neuen Bands, die man mag, die auch wieder anders spielen oder anders klingen, und was, irgendwas ist immer da zum Lernen, sozusagen.
Genau. Das ist, ich weiß nicht, ich habe das nie als frustrierend, also seitdem ich mir dem so bewusst bin, finde ich es bedeutend weniger frustrierend, wenn man irgendwie vielleicht was nicht kann oder so.
Es ist unglaublich wichtig, dass man Spaß beim Üben hat.
Eben.
Dass man Üben halt nicht als notwendiges Übel ansieht, wo man sich irgendwie durchkrampfen muss, und eigentlich will man das aber gar nicht, wenn man lieber Fußball spielen würde oder sowas, sondern weiß nicht, das Üben muss einem, auch wenn man unbewusst übt, weil man irgendwie was Neues ausprobiert, muss einem halt genauso viel Spaß machen wie der Gig am Wochenende.
Und deswegen ist so, mir hat das, wie gesagt, das Transkripieren, einfach Soli raushören, immer noch mit am meisten Spaß gemacht. So, von allen Dingen. Am Anfang natürlich nicht, weil es am Anfang frustrierend ist, aber das ist genau dasselbe. Man will irgendwie ein Solo raushören, man checkt es nicht wirklich so, und ich weiß noch ganz genau, meine erste Transkription im Studium habe ich dann meinem Posaunenlehrer gegeben, und da waren 50% von dem, was ich da gemeint habe, zu hören. Das war einfach nicht so.
Okay, also so in etwa geht's mir.
Ja, ja, nee, aber es ist halt irgendwie so. Und dann, das war aber irgendwie im ersten Semester oder so, ne? Und dann am Ende des Semesters oder am Ende des Studiums oder so habe ich halt eine Transkription abgegeben. Da hat er gesagt, na hier, hör mal nochmal hin. Meinst du wirklich so? Und also, ach nee, halt, stimmt, ist anders, sorry, habe ich falsch gehört. Und es war dann ein Ding in so einer Transkription von ganz vielen Noten. So, und das ist dann auch so, dann denkt man sich so, ja, okay, geil. Hat sich total was entwickelt. Man hat halt so, ne? Dann fängt man Transkriptionen an. Ich fange dasselbe, was ich auf Posaune gemacht habe, fange ich natürlich jetzt auf Gitarre an und da fängt man dann wieder irgendwo vom Neuen an, weil es also ein anderes Instrument und man weiß erstmal noch nicht, naja, das ist zwar jetzt die Note, aber wo jetzt zum Geier spielt er das auf Gitarre, damit die Note so klingt, wie sie klingt, so, ne? Irgendwie spielt ein ganz normales E. Ist es eine Leerseite? Ist es jetzt im so und so vierten Bund oder ist es das E auf in dem Bund auf der Seite oder so? Und dann, ja, fängt man genauso doof erstmal an. Aber es wird halt immer besser, solange man es macht.
Hm.
So sieht's aus.
Tja.
Genau.
Na gut. Also ich bin ja, weil unser Haupt, also unser Gitarrist, der hat sich ja im Skiurlaub Rippen und Schulter gebrochen. Ja, der muss jetzt gerade ganz tapfer noch ein bisschen die Hände stillhalten, bevor der sich wieder einen Gitarrengurt über die Schulter legen kann. Das ist auch blöderweise genau die Schulter, wo der Gurt sozusagen drauf liegt. Und das heißt jetzt so bei der Bandprobe muss man gerade auf ihn verzichten und versuche ich jetzt sozusagen seine Teile mal zu spielen. Und ja, das ist jetzt bin, also da muss ich halt auch die ganze Zeit jetzt irgendwie rausfinden, was zum Henker spielt der da. ja. Glücklicherweise habe ich ja das Quellenmaterial und manchmal sogar mehrspurig, sodass ich seine Spur isolieren kann. Das ist schon mal hilfreich, weil oft ist es halt auch so, in diesem Gewirr der Klänge dann wirklich rauszuhören, was die jeweilige Gitarre dann da macht, ist auch nochmal schwieriger macht. Ja, aber es ist halt genau, ich habe heute erst genau das gemacht, nämlich so einen kleinen Teil, den er in irgendeiner Aufnahme spielt, hier die eine Spur rausgerennen hat, ins Capo geschmissen, um es ein bisschen langsamer mal zu machen und versucht rauszufinden, wo diese Töne, die er da spielt und was das für Töne überhaupt sind, herauszufinden. Ja, das ist auf jeden Fall ist immer noch ganz schöne Puzzlearbeit.
Ja, aber das wird besser, glaub mir das.
Ja,
einfach, wenn man es macht.
Glaub ich dir.
Ja, super, danke.
Wirst es ja wahrscheinlich aber auch schon selber an dir merken, dass sich halt jetzt irgendwie, seitdem du Unterricht hast, da viel entwickelt hat, auch bei deinem Spiel jetzt.
Ja.
Vor allem auch, wie du Dinge hören wirst. Also wenn du jetzt versuchst, hättest die Spur, die du jetzt gerade lernst, von einem Jahr oder anderthalb zu lernen, wäre dir das wahrscheinlich bedeutend schwerer gefallen, schätze ich mal.
Ja, das kann ich noch nicht so genau einschätzen, aber ich verlasse mich da auf euer Urteil. Es sind ja immerhin zwei berufene Münder von The Night Prowlers.
Ja, genau. Wir haben hier nämlich die Ahnung. Ja.
Naja, zumindest ein bisschen mehr als ich in der Hinsicht.
Naja, sagen wir mal Erfahrung, nicht Ahnung.
Das ist doch mit das Gleiche fast.
Ja, ich glaube, das war sogar erstmal jetzt ganz gut abgerissen, wie man üben sollte oder wenn man Unterricht nimmt und warum. Wie bereits lang gewünscht, ich habe jetzt hier noch Gigbags auf der Themenliste stehen, das beschäftigt mich auch schon lange. Du hast ja nur Cases, ne?
Also ich verwende zum Proberaum und zurück und egal, oder zum Unterricht nehme ich immer einen Case, ja.
Du fährst ja auch immer mit dem Auto zum Proberaum, ne?
Ja, also ich habe auch schon, also ich habe auch einen Gigbag natürlich, den ich ungefähr vielleicht so dreimal im Jahr benutze. Also zum Beispiel, wenn das Wetter schön ist, der Gitarrenunterricht ist hier gleich um die Ecke, dann laufe ich halt das Stück mit dem Gigbag oder ich bin auch schon mal Motorrad gefahren tatsächlich mit der Gitarre drauf. Cool. Das war auch ziemlich witzig. Aber in der Regel bin ich schon eher ein Case-Freund. Also ich mag diese Gigbag-Situation irgendwie nicht so sehr.
Geht mir eigentlich auch so. Ich bin tendenziell auch immer eher für Koffer und im Kofferraum und dann ist alles sicher. Jetzt sind wir hier aber in der tollen Lage, dass wir auch in einer Viertelstunde zu unserem Proberaum laufen können, wenn es nicht gerade schüttet, beziehungsweise fällt die Bahn fast vor der Tür und ja, da habe ich mir jetzt wieder einen Kopf gemacht, wie man da jetzt die Gitarre am besten hinkriegt, ohne dass man jetzt irgendwie viel Gerödel mitschleppen muss, denn irgendwie so einen Koffer zu tragen ist halt auch immer nicht cool, da wird der Arm dann irgendwann lang.
Und wir sprechen von deiner schönen, tollen Les Paul.
Und wir sprechen von meiner super schönen, coolen Les Paul, richtig. Ich habe ja zum Glück noch einen relativ vernünftigen Gigback, den es damals zu Hackström dazu gab, der sogenannte Hackback. Und da gibt es so ein paar Sachen an dem Teil, die finde ich ganz cool und andere nerven mich wie blöde. Der hat einigermaßen vernünftig Stauraum, es passt alles rein und die Polsterung ist ganz okay. Und vor allem, was bei einer Les Paul wichtig ist, da ist ja der Hals eingeleimt, so ein bisschen schräg und die Kopfplatte ist ja angewinkelt. Bei einer Strat ist die ja nur gerade und macht halt so einen Bogen. Aber da ist ja jetzt keine Gefahr dabei, dass die abbricht, wenn jetzt die Gitarre mal irgendwo flach auf den Boden fällt. Das ist ja bei einer Les Paul leider so ein bisschen unpraktisch. Und deswegen muss man da halt gucken, dass unter der Kopfplatte ziemlich viel Platz ist, dass da nichts kaputt gehen kann. Und da muss man dann halt schauen, dass man ein Gigback findet, wo eine Halsauflage drin ist, die dafür genug Raum bietet. Und das ist schon mal das erste Problem. Ich habe halt Glück, dass meine Tasche das kann. Wenn auch nicht perfekt, aber das ist schon mal okay. Aber was halt bei vielen Gitarrentaschen oder Gigbacks immer so der Fall ist, dass die ein ganz, ganz schreckliches Rückenpolster haben. Das sind halt irgendwie so Hüllen, die werden um die Gitarre drum gestülpt und dann sind da zwei Bänder dran, die man sich über die Schulter hängen soll und alles ist schrecklich. Man macht sich irgendwie einen Rücken kaputt und alles verstellt sich die ganze Zeit und die Gitarre sitzt eigentlich nicht auf dem Rücken, sondern hängt irgendwo unterm Arsch. Und das ist irgendwie alles nicht cool. Und da hatte ich jetzt mal mich ein bisschen auf die Suche begeben, ob es auch coole Gigbacks gibt. Da hatte ich jetzt so ein paar Anforderungen, was das Ding eigentlich können soll. Also erstmal diese Halsauflage, dass mir die Kopfplatte nicht abbricht, falls mal irgendwas passieren sollte. Dann sollte halt genügend Stauraum irgendwie vorhanden sein, dass man mal den Rechner und zwei Flaschen Bier und noch einen Gitarrengurt mitnehmen kann, ohne dass man gleich irgendwie noch einen zusätzlichen Rucksack mitschleppen muss. Dann ist mir ein Rückenpolster und gute Schulterträger noch sehr wichtig und am coolsten wäre noch, wenn man dann die Träger auch irgendwie entweder abmachen oder verstecken kann, dass die nicht umherschwurbeln, falls man das Ding doch mal tragen oder irgendwo einladen muss. Und was es da so im Angebot gibt, sieht dann schon ziemlich mau aus. Also entweder man kann die ultra krasse Ultraprotektion haben, dass man die Gitarrentasche aus dem 15. Stock werfen kann und der Gitarre passiert nichts. Oder man hat dann das Raumwunder, wo man einen Kasten Bier mit reinstellen kann und immer noch fröhlich zum Gig radeln, aber sobald eine Mücke auf der Tasche landet, bricht alles ab. Und das ist leider so ein bisschen schwierig. Also ich habe da noch nicht wirklich was gefunden, was mich jetzt voll zufriedenstellen würde, aber jetzt zumindest so ein paar Taschen gefunden, die alles so ein bisschen können, leider nur. Also guten Schutz, guten Stauraum und ein vernünftiges Rückenpolster. Wie es bei einem guten Rucksack halt irgendwie gang und gäbe ist. Und hier bei Gitarrentaschen schleppt man irgendwie 5 Kilo durch die Gegend und da ist nichts. Das finde ich immer so ein bisschen verwirrend. Du hast ja letztens diesen Union Blues Continental, hast du nicht gesehen, gekauft.
Genau.
Und der soll ziemlich gut sein, was so Protektion angeht
von
Les Paul, ne?
Genau, also du hast es ja gerade schon gesagt mit der mit diesem Tilted Headstock, der abgewinkelten Kopfplatte. Oh, schwieriges Wort. Genau. Ich habe dann verschiedene, also genau, ich erzähle erstmal, ich habe ja früher eine Strat gespielt, die habe ich natürlich immer noch, spiele ich auch immer noch gerne. Und für die Strat habe ich mir damals diesen Protec Contego E-Gitarren Case Koffer Gigbag gekauft, den ich eigentlich super finde. Da geht viel rein. Die Strat ist sehr sicher. Und lässt sich eigentlich auch recht angenehm tragen. Manchmal verstellen sich ein bisschen die Gurte, das hast du gerade gesagt. Aber mit dem bin ich eigentlich super zufrieden, außer mit der Halsauflage für die Paula. Ne? Brauchte ich jetzt einen neuen für die Paula und habe dann so ein bisschen geguckt. Ja, und im Endeffekt gab es nur für mich diesen Reunion Blues Continental da von der Sicherheit her. Weil ich habe nicht so wirklich Lust auf einen Kopfplattenbruch bei meiner heißgeliebten Les Paul. Und Ja, ich bin mit dem rein schutzmäßig total zufrieden, aber ne, den Schutz bezahlt man irgendwie leider mit einem bisschen zu kleinen.
Je mehr Polster, desto dünner die Tasche.
Ja, irgendwie, also die Tasche ist irgendwie nicht wirklich groß und da das Ding ist sehr, sehr steif und ja, da geht dann auch, also die Tasche kann man ja auch gar nicht so weit dehnen, wie ich das erst dachte. Ich nehme es trotzdem, ich finde es super, ich habe es dann auch nicht zurückgeschickt, weil ich einfach, mir ist dann einfach der Schutz der Gitarre in dem Sinne erstmal wichtiger, als dass ich da viel mitnehmen kann. Diesen Contego von Protec nehme ich jetzt nach wie vor noch für die Strat. Also ich habe 2 Gigbags für 2 Gitarren. Ja, einfach weil in denen mehr reingeht und ich nehme die Strat immer zum Unterrichten und da will ich irgendwie noch eine Flasche Wasser und noch eine Brotdose mitnehmen. Ja, aber an sich mit geilen Gigbags sieht es echt nicht gut aus. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum an diesem Reunion Blues Ding nicht da oben an dem auf dem Hals noch eine
es ist so
eine Tasche dran ist. So
ja, das ist eigentlich leider ein bisschen verschwendeter Platz. Ich meine, da ist halt nichts und da kann halt noch irgendwie eine Tasche hin, wo man den Gurt reinstecken kann, irgendwie länglich gefaltet, aber ist ein bisschen schade. Von daher hatte ich jetzt mal nach Alternativen zu diesem Reunion Blues geschaut und da ist mir die Firma Mono Cases aufgefallen, die sind doch beim Thomann ganz gut vertreten und die bauen halt auch so Ultraprotektion und da ist einer dabei, der, das ist glaube ich das ganz normale Electric Guitar Back in schwarz, da ist oben am Hals eine Tasche dran für den Gurt und halt unten am Korpus auch eine relativ große Tasche, die sich nach vorn rausklappen lässt, das ist schon mal sehr cool. Und was ein krasses Killer-Feature bei dem Ding ist, der ist wasserdicht. Das fand ich jetzt sehr cool. Ich habe mir mal für meine Hackström-Tasche hier selber aus einem Müllsack eine Regenfolie gebaut, weil wir spontan eine Probe angesetzt haben und ich nicht mit dem Auto fahren wollte. Aber das finde ich.
Warum?
Weil da noch 3 Flaschen Bier mit im Gigbag rein mussten. Nee, aber ich finde es persönlich relativ gut, wenn das Teil auch so ein bisschen wetterbeständig ist. Denn man macht sich halt einen Kopf, dass das Teil runterfallen kann und vom Auto überfahren wird und die Gitarre nicht kaputt geht. Aber sobald es draußen anfängt ein bisschen zu nieseln, weicht dir hier die Tasche auf. Ist ja dann auch nicht unbedingt Ziel der Übung. Aber mir ging es jetzt halt persönlich wirklich um den Anwendungsfall, nicht irgendwie zum Gigfahren, sondern irgendwie hier einfach über 3 Straßen zum Proberaum oder zum Unterricht laufen, je nachdem. Dass man da irgendwie viel mitbekommt und dass das Ding irgendwie sicher ist. Und wie gesagt, da hat sich bis jetzt nur dieses Mono-Case ergeben und dieser Reunion Blues Gig, Gigback.
Ich glaube, das Mono-Case hatte ich mir da, oder diese Mono-Cases-Tasche hatte ich mir auch angeguckt. War sehr cool, aber die war damals irgendwie nicht lieferbar oder so. Und naja, man ist dann so, meine Kollegen von der Hochschule, die haben fast alle dieses Reunion Blues Ding. Da kauft man dann irgendwie das, wo irgendwie viele Leute irgendwie zufrieden sind, wenn man die fragt. So, und anstatt sich da was Neues zu kaufen, was noch keiner ausprobiert hat. Aber an sich haben die einen sehr, sehr geilen Eindruck gemacht. Sorry, das war das, was ich kurz einschieben wollte.
Also die Polsterung bei dem Reunion Blues ist unglaublich krass. Ne? Die lässt sich auch ein bisschen verstellen, oder? Da war noch so ein Teil für die Gitarrenwölbung unten am Korpus drin? Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit einer anderen Marke?
Gitarrenwölbung.
Je nachdem, wie lang die Gitarre ist, dass das irgendwie nicht nach oben und unten wackeln kann?
Nee, ich glaube, das verwechselst du. Aber an sich ist das Ding schon cool und es lässt sich auch extrem gut tragen. Mhm. Ich habe noch keinen Gigbag gehabt, der sich so gut tragen lässt. Aber
ist halt auch preislich schon wieder in einer anderen Liga dann, ne?
Naja, nee, 190 Euro, so rum. Mhm. Also, ich meine, das Protec-Ding kostet halt 109 Euro, aber also, wenn ich mir halt eine Gitarre für, weiß ich nicht,
2000
Euro kaufe, dann spare ich nicht an einem Gigbag, das ist halt einfach doof.
Aber ist das dann auch Nitro-Lack-kompatibel?
Natürlich, ja klar.
Ja, wieso, man will ja, dass der
Nitro-Lack kaputt geht. Macht doch nur Spaß. sind immer die Schlüsselwörter, mit denen man die Les Paul-Leute sofort.
Hat deine Tele eigentlich Nitro-Lack?
Ich glaube nicht, nee.
Nee,
okay.
Eins habe ich noch gefunden. Du hast ja auch ein SKB-Case, ne, für deine Tele?
Ja.
Das macht ja auch so einen Rock-Solid-Eindruck, als ob da irgendwie das Scharfschützengewehr für den Profikiller drin versteckt ist.
Ja, sowas
bauen die, glaube ich, sogar.
Das, genau, ich sag auch immer, wenn mich jemand fragt, hey, was hast denn du da? Und die nicht auf das Naheliegendste kommen, ein Instrument, dann sage ich auch, ja, Scharfschützengewehr oder irgendwie Jagdflinte, ich gehe nachher noch in den Wald oder sowas, ja.
Genau, und SKB baut auch, das ist nicht wirklich mehr eine Tasche, sondern ist schon wie so ein Softcase. Das macht auch einen recht soliden Eindruck. Und
zumindest auf den Fotos.
Zumindest auf den Fotos, ja. Ich kann es leider noch nicht mal in die Hand nehmen. Das gibt es jetzt nicht beim Thomann, sondern es gibt es, glaube ich, bloß direkt über SKB. Das hat jetzt für mich so den robustesten Eindruck eigentlich gemacht. Sowohl was jetzt die Halsauflage und den Schutz der Gitarre angeht, als auch jetzt die Verarbeitung von dem Teil. Der ist, glaube ich, leider wieder nicht wasserdicht, aber der hat auf jeden Fall schöne große Taschen und ich glaube, da war auch das Rückenpolster irgendwie vernünftig gemacht.
Es ist aber echt lustig, ich frage mich immer so, man hat ja nicht wirklich krasse Ansprüche, das Instrument soll sicher sein, ich will noch was mitnehmen und
soll sich gut tragen lassen.
Ja, ne?
Und wasserdicht halt, ist mal dahingestellt.
Also, wir reden über Gitarren, aber ich wollte mir mal ein neues Posaunen-Gigbag kaufen, wo ich einfach meine Posaune reintun kann, die halt sicher ist und wo man nicht irgendwie Schiss hat. Ja, wenn ich jetzt vom Fahrrad falle und auf die Posaune drauf, ist da das Instrument deformiert. Und ich wollte eigentlich mein MacBook noch reinmachen, dass ich nicht immer so und dann vielleicht noch eine Flasche Wasser, so das, was man halt so für den typischen, ich gehe in die Hochschule und übe Tag braucht, ne, gibt's nicht. Also mittlerweile jetzt schon, aber damals, als ich geguckt habe, gab es nicht.
Aber
ich denke, es ist das Einfachste der Welt. Jeder Mensch, jeder Idiot auf der Welt hat irgendwie einen Rechner. Ich meine, so ein 13 Zoll MacBook hat ungefähr das Format von einer DIN A4 Seite. Also
auch wenn man sich bloß irgendwie ein Paket Noten mit einstecken möchte, geht das halt nicht bei Posaunencases und sowas. Ne?
Also es ist völlig komisch. Also so an sich sind die dann total geil durchdacht und es ist alles verstellbar und die sind stabil wie sonst was und da kann der Panzer drüber fahren und es passiert nichts, aber irgendwie weiß ich nicht was, mit einpacken geht dann nicht so und dann gibt es wieder was, da kann ich total viel mit einpacken, da gucke ich mir aber das Gigbag an und denke mir so, naja,
wie so eine Papiertüte umgewickelt dann eigentlich.
Ja toll, da kann ich, wo ich mir immer so frage, Leute, falls jemand zuhört, der solche Produkte entwirft, macht doch einfach.
Hört doch einfach mal auf uns.
Ja, und denkt doch mal nach, bevor ihr was entwerft. Also mehr als Sicherheit, was mitnehmen, Sicherheit fürs Instrument, ich will was einpacken und ich weiß nicht, vielleicht bei der Gitarre, dass es nicht sich vollsaugt im Regen, will man doch eigentlich nicht haben und soll vielleicht noch halbwegs angenehm zu tragen sein, aber ist ja jetzt nicht viel verlangt, oder?
Tja, ja.
Ja, ich meine, das war ja, also wenn man nicht ein Vermögen ausgeben will und ich wollte damals zumindest kein Vermögen ausgeben, ist das ja mit den Cases auch überwiegend nicht anders tatsächlich. Nee. Da, also dieses SKB Route 66, ich weiß jetzt nicht, was das kostet, aber es war auf jeden Fall weniger als 300 €, das weiß ich wohl noch. Von SKB gibt es nämlich auch so ein 300-Euro-Case, das sieht wirklich so aus wie gerade vom US Military abgeworfen irgendwie. aber ja, also da, wenn man sich die Reviews anguckt oder wenn man sich die Cases auch im Laden anguckt, da denkt man auch so ganz oft, Leute, also das kann doch jetzt nicht so schwer sein, einen Case zu machen, wo was überhaupt erstmal sauber schließt, ja.
Ja.
Wo man auch echt schon aber lange suchen muss, und auch die Verschlüsse, ja, also dass die nicht irgendwie total bescheuert arrangiert sind oder labbrig sind oder was auch immer. Also es sind auch einfachste Verarbeitungssachen, die oft schon einfach nicht gegeben sind.
Das ist eigentlich auch so, da habe ich mich auch total gewundert, sind jetzt keine Gitarren-Cases, aber die M-Cases von diesen Orange-Amps, jedes Marshall-Case von Thomann hat halt unten so ein Fach, wo man irgendwie so mal einen Stecker und sowas reinmachen kann. Das ist super praktisch und diese Orange-Cases haben das nicht. Warum nicht? Also,
warum auch
ich meine, ja. Es ist dieselbe Case-Manufaktur, nämlich die Thomann-Case-Manufaktur. Warum haben die das nicht gemacht?
Wer weiß, vielleicht war nicht so viel oranges Material da oder so.
Da sitzt hier immer so da und versteht die Welt nicht, warum
Ich weiß gar nicht, ob mein Case einen Fachhund hat. Das wäre mir ja ganz was Neues.
Also bei unseren Marshall Top-Tie-Cases ist es so, das hatte ich ja auch damals erzählt, als ich mir mein Paddleboard habe bauen lassen, dass man das Top-Teil auf zwei so Schaumstoff-Batzen draufstellt und dann unter dem Top-Teil noch so zwei Handbreit Platz bis zum Case-Boden sind. Das ist super praktisch für das Stromkabel und Speakerkabel und irgendwie Ersatzgitarrenkabel vielleicht.
Jo.
Und es ist halt zu und es ist alles drin, was man braucht. Und in den Cases für die Orange und ich glaube auch für die Engel Amps, die sind halt unten einfach ebenerdig. Da stellt man es halt wirklich direkt in den Case-Boden rein und hat halt keine Möglichkeit, das Strom- und das Speaker-Kabel dort mit reinzulegen.
Vor allen Dingen sind ja so die Kabel, die man dann am ehesten noch vergisst.
Und die halt auch wirklich scheiße wichtig sind.
Tja, ich habe ja einen Combo-Case. Da weiß ich nicht.
Ja, aber gut, bei einer Combo ist es vielleicht noch ein bisschen anders. Da hast du ja auch noch Platz im Amp. Oder ist,
genau,
also ist die Combo hinten offen?
Ja.
Ja, okay.
Ja, tja. Das stimmt. Naja.
Aber generell durchdachte Produkte.
Ja, selten.
Mehr davon.
Selten.
Das schlimmste Case finde ich eigentlich immer noch das, was es bei der, weiß nicht, ab 2010, glaube ich, zu den USA-Strats dazu gab.
Das, was
ich glaube, das hast du auch. Ja, ja. Und Kurt hat das. Die Gitarre ist super geschützt und das Case sieht doch irgendwie krass stabil aus. So ein bisschen SKB-Optik, alles aus Plaste, aber auch gute Verschlüsse.
Ja,
aber man kriegt keinen Gitarrengurt mit rein.
Also nur so ein bisschen
Gewalt. Ja, weiß nicht, so ein dünner Nylongurt, den man irgendwie auf Briefmarken dicke falten kann vielleicht. Aber wirklich, wenn man jetzt einen ganz normalen Ledergurt von Fender spielt oder sowas, geht nicht mit rein.
Wow.
Ja.
Okay.
Also, und
kann halt nicht sein.
Da wär auch wirklich in dem Case das Platz, der Platz dazu gewesen, dass man das irgendwie mit rein. Also, ich frage mich halt wirklich echt, wie
solche Dinge sowas aus?
Entstehen. So, da muss doch jemand irgendwo da sitzen und sagen: Das ist die optimale Lösung, so bauen wir unser Produkt.
Ja, vielleicht lässt es sich so am günstigsten fertigen. Oder
ja, was? Oder es kommt halt irgendeine Firma und sagt so, pass mal auf, ihr könnt von uns Cases kaufen und die dann selber labeln. Und
ja, genau. Mhm. Weil ich glaube, das ist nämlich auch ein SKB-Case, kann das sein?
Ja, kann gut
sein. Oder
also ist halt steht halt Fender drauf, aber Fender es würde mich nicht wundern, wenn SKB das gebaut hat.
Genau.
Die Optik ist ja dann doch sehr ähnlich. Ja, aber wie gesagt, also jetzt die Gigbags, die ich gern mal irgendwie näher in Augenschein nehmen wollen würde, wäre jetzt zum Beispiel dieses Monocase, das verlinke ich dann noch alles in den Shownotes, und was wir jetzt halt auch schon für gut befunden haben, ist das Reunion Blues und das ProTech Case, jeweils für Strat und Les Paul, also wer da gerade irgendwie auf der Suche ist und auch irgendwie das Optimum aus seiner Gitarrentasche rausholen will, weil man vielleicht auch nicht unbedingt noch einen Koffer zur Gitarre dazu hat, aber man doch vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Schutz als einfach nur von so einer Hülle braucht, dann sollte man sich die auf jeden Fall mal angucken.
Also die Gigbags sind auf jeden Fall so, dass man da jeden Gig damit irgendwie spielen kann oder kann auch mal die Gitarre umfallen oder so und geht halt nicht kaputt. Das Reunion Blues Case geht für beides, Strat und Les Paul. Aber das ProTech Contego Case würde ich wirklich nur dem Strat oder Tele halt Spieler, also dem ohne Tilted Headstock empfehlen.
So sieht's aus. Genau. So viel zum Thema Gitarrentaschen, glaube ich. Mehr haben wir da jetzt noch gar nicht zu berichten.
Ja.
Ich sehe gerade, dass das Nachfolgemodell von dem, was ich habe, von dem Case, das hat auch ein Fach weniger. Warum?
Super.
Okay.
Ja, ja.
Warum?
But why?
Wahrscheinlich so. Dann muss man irgendwas anderes machen und dann lässt man halt ein Fach weg. Ah, dann kann man sagen, wir haben ein neues Produkt raus.
Das ist so wie Apple halt lieber noch ein paar Ports weglässt dann. Ne?
Ja, genau. Warum braucht man halt auch USB am Rechner?
Wie? Hä? Gibt es da jetzt keine USB-Anschlüsse?
Ja, es gibt jetzt einen Rechner, das nennt sich nur MacBook und das hat noch einen Anschluss, über den Strom und USB-Adapter und irgendwas alles geht.
Hä?
Das nennt sich USB-C, dieses Teil, und es hat nur noch einen Stecker und eine Klinkenbuchse.
Das
heißt, du brauchst irgendwie einen 80€ Apple-Adapter, wenn du gleichzeitig laden und USB benutzen willst.
Wirklich?
Mhm. Voll geil. Der Prozessor ist auch kleiner als im iPhone. Das heißt, wenn du jetzt hier irgendwie eine Recording-Software anschmeißt, dann schmilzt dir der Rechner weg. Der hat auch keinen Lüfter mehr drin und sowas.
Ja, gutes Beispiel für Technik, die die Welt nicht braucht.
Sieht aber geil aus, das Ding.
Ja, super. Naja, genau. In der derzeitigen Weltsituation geht es ja auch nur um gutes Aussehen.
Richtig.
Sind wir so
erfolgreich mit der Band.
Ja, Hätten wir das auch geklärt. Die Night Prowlers. Vielleicht auch demnächst in ihrem, bei ihrer Vereinsveranstaltung.
Genau. Das Thema wurde gerade schon angeschnitten. Du hast dir nämlich auch eine Les Paul gekauft, wie ich schon berichtete.
Ja, ich habe mir auch eine Les Paul gekauft.
Ja, das letzte Mal, als ich euch beide noch sah, wart ihr noch...
Da war Ludwig noch militanter Strattspieler.
Ja.
Naja. Ich finde der Stratt immer noch geil. Aber ich hatte dann Felix Les Paul dann mal bei mir zu Hause quasi in dem Gefilde, was ich ja nun täglich irgendwie kenne und weiß einfach, wie sich da eine Gitarre verhält. Und es war dann schon dann doch irgendwie eine kleine Offenbarung. Und mittlerweile denke ich so, warum erst zu spät? Genau, also
Was hat da jetzt für dich den krassesten Unterschied ausgemacht? Also ich meine, irgendwie Humbucker und Single Coil ist ja einem erstmal klar, aber
ich weiß nicht, so ein bisschen
Spielgefühl ist doch anders, ne?
Das Spielgefühl ist anders und lustigerweise besser als auf der Strat. Also ich stehe total auf diese kürzere Mensur. Die macht es irgendwie einfacher, finde ich. Für mich spielt sich eine Paula einfach erstmal, also rein vom Spielerischen viel einfacher als eine Strat. Vielleicht nicht in den hohen Lagen, da kommt man dann irgendwie so ein bisschen mit diesem riesen Halsansatz da in die Quere, aber der Hauptgrund eigentlich war so ein bisschen der Druck, der da von der Gitarre irgendwie kam und dann auch irgendwie so ein bisschen das war da oder das hatte, was ich bei der Strat immer so ein bisschen vermisst habe, auch mit Humbucker irgendwie so. Zumindest war es in dem Moment so, dass ich irgendwie da gar nicht irgendwie kämpfen musste, so mit dem Instrument, sondern das Instrument dann einfach das gemacht hat, wo ich so sage, ach super, das fällt mir viel einfacher, dann irgendwie so diesen Sound hinzubekommen, den ich da gerade auf dem Steg haben will, ne?
Das. Und wie hast du die, was für ein Modell habt ihr nochmal?
Na, Felix hat die 212er Traditional, ich die 214er. Ich habe die, die unbeliebt ist, weil die so einen komischen 120th Anniversary Inlay-Ding da im 12. Bund hat. Mhm. Aber
ja, unbeliebt ist die 2015er.
Ja, die ist wirklich unbeliebt. Ja, genau.
Ja, okay. Und dann bist du auch in den Laden gegangen und hast noch so verschiedene aus der Modellreihe oder hast du einfach eine gegriffen und die war es gleich?
Ich habe die ja gebraucht gekauft bei einem Typen, der die in Leipzig verkauft hat. Und ich dachte, naja, wenn jetzt hier schon mal, man hat es ja selten, dass irgendwie das gerade hier bei einem um die Ecke verkauft wird, was man gerne haben wollte. So, ich glaube, wenn ich jetzt bei eBay geguckt hätte, hätte ich auch wahrscheinlich nach einer 212er oder so geguckt, aber das war dann einfach so, die Chance war gut und ich bin dann einfach mal hingegangen und es ist so ein spontaner Bauchkauf gewesen. Mhm. Geld war da und ich dachte, ach ja, jetzt mache ich das mal. So und bin auch total happy, weil ich habe meine Tele dann verkauft und habe nur noch die Strat, die ich jetzt, da habe ich den Humbucker wieder ausgebaut, die ist halt jetzt Strat, so wie man es quasi klassisch kennt und dann die Paula, habe zwei Gitarren, die unterschiedlich klingen. Ich bin auch mal so ein Mensch, der sich dann, wenn ich ähnliche Gitarren habe, nicht entscheiden kann. Die Frage stellt sich für mich jetzt einfach nicht, weil die einfach total zwei unterschiedliche Instrumente sind und da bin ich nicht mehr hin und her gerissen.
Und jetzt die Preisfrage, welche von euren beiden Paulas ist die geilere?
Meine.
Ich finde ja meine geiler.
Nee, das nimmt sich tatsächlich nichts.
Ja, ich weiß nicht.
Also du hast jetzt gerade ein bisschen das Problem, dass deine Pickups irgendwie nicht ganz so sauber verarbeitet sind, glaube ich, aber irgendwie jetzt rein soundmäßig ist kein Unterschied festzustellen, irgendwie ins Positive oder Negative, glaube ich. Ja, sehen halt unterschiedlich aus, aber das war's.
Ja, und das Halsprofil ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich, aber
genau.
Da ist jetzt irgendwie, also ich spiele meine sehr gerne.
Das ist wirklich sehr lustig zu beobachten. Also wenn man sich mal so eine Gibson Factory Tour auf YouTube anguckt, um zu sehen, wie so eine Les Paul gebaut wird, dann stellt man ja fest, dass da wirklich im Prinzip jeder Hals klar vorgefertigt wird. Aber wenn es dann wirklich ans Profil und ans Schleifen geht, ist das alles Handarbeit und alles ist ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man jetzt meine Gitarre in die Hand nimmt oder die von Ludwig oder die von seinem Schüler, der hat sich auch eine Les Paul gekauft, auch eine Traditional, die sind die fassen
ja auch anderes machen können.
Ja, ja, nee, da haben wir ja auch gut agitiert. Aber die fühlen sich wirklich alle unterschiedlich an. Es ist minimal.
Ja.
Wenn man es jetzt messen würde, weiß nicht, innerhalb von einem halben Millimeter oder sowas ist da die Abweichung, aber es fühlt sich wirklich anders an.
Aber auch weder positiv noch negativ, ist einfach anders.
Genau.
Man braucht wahrscheinlich da irgendwie mal kurz eine Minute, um sich an so kurz umzugewöhnen, aber man muss sich eigentlich auch nicht umgewöhnen, weil es ist ja trotzdem eine Traditional mit einem fetten Hals. So. Ja. Genau.
Das ist mir aber bei Fender-Gitarren noch nicht wirklich aufgefallen, dass da die Toleranzen.
Weil die, weiß ich nicht, ob die Hälse wirklich von Hand da das Halsprofil machen.
Vielleicht haben die einfach eine andere Technik, die da weniger Toleranz zulässt oder sowas. Mhm. Also, wo ich halt einen Unterschied festgestellt habe, ist, dass die Ahornhälse ein bisschen dicker sind als die mit einem Rosewood-Brett oben drauf. Ja. Aber sonst fühlen die sich alle eigentlich gleich an. Und jetzt bei unseren Les Pauls sitzt, da ist alles irgendwie ein ganz klein bisschen unterschiedlich.
Ja.
Kann man jetzt irgendwie als minderwertig betrachten, dass irgendwie die Toleranzen nicht sind, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil so jede Gitarre eigentlich ihren eigenen Charakter dadurch bekommt.
Ja. Total.
Genau. So, Ludwig, was macht man denn, wenn die Pickups pfeifen?
Ja. Vor dieser Frage stand ich, und erstmal ausrasten und alles verdammen.
Das ist gut.
Das
hilft.
Ich habe
Gitarre in den Verstärker rammen.
Genau. Ich habe es erstmal ehrlich gesagt für normal gehalten. Und dann dachte ich, nee, vielleicht ist es doch nicht so normal. Und weil es bei mir auf dem Steg-Pickup, sobald ich irgendwie ein bisschen mehr Gain hatte als dieses Crunch-Gain, also sobald ich irgendwie High-Gain am Amp an hatte, es übelst gepfiffen hat. Aber auch nur auf dem Steg-Pickup und nicht auf dem Hals-Pickup. Und dann habe ich mich so ein bisschen belesen. Und dann habe ich einfach mal den Pickup gewachst.
Also wodurch entsteht dieses Pfeifen?
Das gibt, glaube ich, unterschiedliche Dinge. Es entsteht einmal, wenn ein paar Wicklungen von dem Pickup nicht ganz, ich weiß nicht, wie sagt
nicht
man
denn sauber da? Gewickelt?
Nicht sauber gewickelt oder wenn vielleicht so ein das Ende von dem Pickup-Draht nicht wirklich, wenn der vielleicht so ein bisschen rumschlackert.
Ah, okay.
Vielleicht ist es nur so ein Mikrometer im Mikrometerbereich, keine Ahnung. Deswegen wächst man die Pickups, die waren auch gewachst. Und jetzt kommt das total Tolle, dass ich das auch durchs Wachsen nicht wegbekommen habe.
Ja, warte ganz kurz, da muss ich nochmal ganz kurz dazwischen gerätschen. Also im Prinzip ist es tatsächlich so, dass da die Drähte sich quasi minimal bewegen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon.
Ja.
Weil das ja nicht nur in die eine Richtung sozusagen funktioniert mit der Induktion, sondern auch sozusagen, also ne, im System. Und deswegen gibt's halt auch Pickups, die sind mit Shellac sozusagen eingegossen oder irgendwas Weicherem. Okay. Um sozusagen, weil das natürlich, also so wie manche sagen, also wenn der Single-Coil-Pickup nicht rauscht, wenn da Gain drauf ist, dann klingt da auch nicht gut, ne? Genauso gibt es die Fraktion, die sagt, naja, also wenn du hier irgendwie den richtig geilen Single-Coil-Tele-Sound oder was auch immer haben willst, dann lieber mit Shellac oder halt Wachs statt mit irgendwelchen Harz oder so, ne? Also da gibt's auch so ganz spezielle Kandidaten.
Ja, das ist mir da immer zu kompliziert.
Aber gewesen. Wachsen, ja, genau, das kann halt, könnte halt zum Beispiel auch noch zu weich sein.
Aha, okay.
Aber was erzähl weiter, was hast
du? Ja, nee, gemacht? Also ich hab halt erstmal das Ding, ich habe ewig gebraucht, um dass ich diese Pickup-Kappe da abgelötet habe. Das war ziemlich nervig.
Ja, das ist immer
so. Und dann, ich habe mich dann nur informiert und eigentlich soll man diesen Pickup auseinandernehmen und das wollte ich natürlich nicht, weil ich da Schiss hatte, dass ich da was kaputt mache. Also habe ich
eine Frage noch zwischendurch, welcher Pickup, was für ein Pickup ist das?
Das ist dieser 59er Tribute Pickup, der nur auf der 2014er Traditional drauf ist. Also Felix hat, glaube ich, die Burstbucker oder so, oder?
Nee, sonst generell auf den Traditional wie auch auf meiner und jetzt auf der neuen wieder ist der 57 Classic und 57 Classic Plus am Steg drauf. Und bei der 2014er Serie war es halt mal so ein Spezialding, dass halt der Burstbucker im Prinzip so ein Upgrade bekommen hat und der wurde dann 59 Tribute genannt.
Genau. Ja. Und ich habe halt irgendwie 20 Teelichter eingeschmolzen.
Okay, cool.
Ja, dann, also es funktioniert halt so, man nimmt einen Topf, haushaltsüblicher Topf, Wasser rein, dann habe ich im Internet gesehen, da hat jemand so ein paar Löffel unten gelegt, dass dann das eigentliche Gefäß, wo man dann das Wachs drin warm macht, nicht unten aufliegt, sondern wirklich im Wasser steht quasi oder das, Wasser liegt.
Was nimmt man da für ein Gefäß am besten?
Also ich habe die Salatschüssel XY genommen, weil meine Freundin gerade nicht da war und ich dachte, jetzt ist die Chance. wenn das danach kaputt ist, kaufe ich eine neue, so nach dem Motto. Und kann man wieder sauber machen.
Okay.
Ja.
Also genau. Ist danach jetzt nicht irgendwie verklebt oder sowas?
Ja, es ist natürlich erstmal verklebt, aber man kriegt es wieder sauber. Okay. Normal mit haushaltsüblichen Schwamm plus Geschirrspülmittel. Genau. Und also wie gesagt, so ein Topf in Topfsystem. Dann legt man da einfach die Teelichter rein. Ich habe die dann, das Wasser darf nicht kochen. Also man sagt irgendwie so 70 Grad sollte das Wachs haben. Und ich habe dann die Teelichter eingeschmolzen. Dann habe ich halt, als alles flüssig war, die Dochte entfernt. Das war ein bisschen nervig, weil man da irgendwie so mit der Gabel dann in diesem Wachs und so dann 20 Dochte rausgenommen.
Kann man das nicht vorher machen?
Na, wie willst du das vorher machen?
Ja, ich kenne das immer so, dass man
die Teelicht, unten rausziehen kann, ja.
Dass man die einfach durchziehen kann, dass die halt nicht richtig mit eingeschmolzen sind, sondern echt? Dass die nachträglich nur reingesteckt werden. Und dass man von oben so ein bisschen auf den Docht drauf drückt, dann kann man die von unten rausziehen mit diesem Plättchen dran.
Das wusste ich nicht. Da habe ich mir wahrscheinlich schwieriger gemacht, aber ich dachte irgendwie, das ist halt so wie so bei einer richtigen Kerze, das geht nicht. Ja gut, beim nächsten Mal versuche ich das mal. Zumindest habe ich dann die Dochte da wieder rausgefischt und dann habe ich einfach den Pickup halt die Kappe entfernt und man soll eigentlich auch, da gibt es ja meistens so ein schwarzes Band drum, das soll man eigentlich auch mit entfernen und da das bei mir kein schwarzes Band war, sondern so ein Klebezeug, habe ich das erstmal nicht gemacht. Ich habe den erstmal so rein so und dann habe ich das irgendwie 5 Minuten da drin liegen lassen. Da hieß es so im Internet, da kommen dann so Bläschen an der Seite raus, das ist die Luft, die da von dem Wachs verdrängt wird und so. Und wenn die Bläschen nicht mehr rauskommen, ist der Pickup fertig. Habe ich dann rausgezogen und dann habe ich noch Wachs so ein bisschen in die Kappen gegossen. Die habe ich unten abgedichtet bei diesen Löchern, die in der Kappe drin sind. Und dann habe ich einfach den Pickup wieder reingesteckt und gewartet, bis es fest war. Und dann habe ich es wieder die Kappe festgelötet und in die Gitarre eingebaut. Es hat aber nicht viel genützt. Also es ist auf jeden Fall besser geworden, aber so richtig weg war es nicht. Und deswegen habe ich jetzt erstmal in meinen SH4-Hamburger, den ich früher in der Strat hatte, einfach in die Paula eingebaut, damit ich erstmal einen halbwegs mikrofoniefreien Pickup drin habe. Dann wollte ich das nochmal machen mit dem 59er und dann habe ich auch wirklich den Pickup wirklich auseinandergenommen, also die einzelnen Spulen ab. Und dann wollte ich auch das Band abmachen. Und da war aber das so, dass der so gewickelt war, da hatte ich dann plötzlich diesen Draht da in der Hand. Der ist noch nicht abgegangen, aber ich hatte diesen ganz, ganz feinen Pickup-Draht da in der Hand, der da so rumgeschwuchtelt ist, wo ich so dachte,
nicht so schön.
So, und dann habe ich mich entschlossen, das einfach erstmal zu lassen. Habe den Pickup jetzt quasi erstmal gesichert, so mit Band. Er ist nicht kaputt, aber ist auch erstmal nicht, und vielleicht schicke ich den mal irgendwo hin, und weil ich, also wenn es jetzt ein normaler Pickup wäre, würde ich jetzt sagen, scheiß drauf, kaufe ich mir den nochmal oder so, aber da es jetzt dieser 59 Tribute ist, will ich den schon eigentlich auch im Original, zumindest wenn ich ihn nicht in die Paula einbaue, aber ich will ihn dann auf Halde haben, damit ich, weiß ich, die irgendwann mal irgendwie verkaufen sollte oder so. Also oder
der Originalzustand hergestellt
wird. Genau,
der klang ja auch gut.
Gefällt mir auch soundlich ein bisschen besser als der SH4, aber wenn er halt.
Und das wäre ja auch noch schöner, wenn das nicht so wäre.
Nee,
aber du kannst auf jeden Fall auch bei so den üblichen Gitarrenbauern, ich weiß ja nicht, ob ihr da welche habt in Leipzig.
Ich weiß nicht, ob die hier Pickups wickeln können.
Aber zum Beispiel habe ich mir ja auch mal ein Pickup selber kaputt gemacht beim Rumbauen und dann habe ich mir den da neu wickeln lassen.
Das geht und ich denke, das würde ich
dann auch machen,
machen lassen. Ich würde wahrscheinlich zu dem, was weiß ich, ich habe mir überlegt, ob ich den vielleicht zu dem Harry Häusel schicke oder so, der macht das ja. Der hat ja da, diese Häusel-Pickups sollen ja angeblich sehr toll sein. Oder, was weiß ich, Tone Hunter macht das auch und da gab es noch so einen anderen Typen, wo ich das gesehen habe. Das gut, kostet aber 90 Euro und jetzt, ich hatte jetzt irgendwie von diesem ganzen Rumlöten und Rumwachsen, das ist ja auch eine ziemliche Schweinerei irgendwie so. Hatte ich einfach jetzt erstmal die Schnauze voll und spiele jetzt erstmal mit meinem SH4 weiter. Das war es halt noch auch, also jetzt ist so von der Mikrofonie her ungefähr bei Felix und meiner Gitarre gleich. Also auch bei deiner, wenn ich die an meinem Amp habe, in einem High-Gain-Kanal, dass sie anfängt irgendwann...
Ja, also wenn es wirklich sehr laut und sehr viel Zerre drauf ist, dann ist es auch normal, dass es einfach so koppelt.
Ich hatte jetzt... Ja, das ist aber kein Koppeln, das ist schon so ein komisches Pfeifen. So, auch bei deiner so. Und jetzt überlege ich, ob ich mal einfach mal testweise mal diese Pickup-Kappe abmache, ob sich da was verändert, weil da habe ich auch wieder gelesen, dass es irgendwie so diese Metallkappen auf dem Pickup irgendwie dann auch so ein bisschen anfällig dafür sind, dass es dann eher mal pfeift. Es ist halt ja kein normales Koppeln, sondern eher so ein nerviges
es pfeift.
Ja, genau.
Das tritt auch bei Telecastern häufig mal auch auf dem Hals-Pickup dann.
Das sieht dann zwar nicht mehr so schön aus, aber der Gitarrist von der Terrorgruppe hatte ja auch bei dem Steg-Pickup.
Ja, ach nee, viele machen die Kappen ab. Das macht ja auch noch mal ein bisschen was am Sound aus.
Ja, das habe ich mal überlegt, ob ich das mal ausprobiere. Sieht ja ein bisschen punkig aus, so ein bisschen notdürftig zusammengeschüttert.
Slash hat auch keine Kappen drauf.
Genau. Aber ja.
Also jetzt muss ich gerade nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, das war so, also Wachs, normales Wachs ist schon eigentlich okay. Aber wahrscheinlich hat es bei dir, also wenn du da noch so eine Plastikschicht drumrum hattest, hat es wahrscheinlich dann doch nicht so gut reingezogen, wie es vielleicht hätte sollen.
Ja, und als ich halt diese Plastikschicht versucht habe abzumachen, wie gesagt, die war so da dran gesottet irgendwie.
Dann hast du den Pickup ganz kaputt gemacht.
Ja, dann mache ich das Ding ganz kaputt. Dann soll bitte jemand jetzt irgendwie... Ich werde ihn bestimmt irgendwann mal einschicken, wenn ich mal wieder ein bisschen Lust drauf habe. Aber jetzt bin ich erstmal mit dem SH4 wieder total zufrieden. Da war ich ja schon in der Stadt total zufrieden mit dem. Und alles cool. Genau.
Na gut.
Jo. Das heißt, ich hatte auch noch mal ein bisschen reingeschaut in das Thema und ich war dann eher so auf diesem Trichter gelandet, der auch irgendwie viel berichtet wurde, dass halt, was du jetzt gerade schon meintest, dass auch der Draht schuld sein kann, das war mir jetzt quasi neu, denn ich hatte irgendwie nur immer Beiträge und Berichte gelesen von Leuten, die dem Pickup-Cover die Schuld gegeben haben, dass das angeblich auf den Paul-Pieces rumvibrieren soll und habe dann da auch irgendwie abenteuerliche Anleitungen gelesen, dass man da irgendwie zwei Nupsis Silikon oben auf den Pickup drauf machen soll und dann das wieder ins Cover reinstecken und sowas, damit es nicht vibriert oder sowas.
Ich habe bei mir so Wachsstückchen in die Kappe reingelegt und den Pickup dann drauf, dass da so ein
so eine Schicht zwischen ist. Was da jetzt dran ist und ob das jetzt irgendwie eine Wirkung hat, kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Das scheint so das Heilmittel zu sein, was sich YouTube-Leute einfallen lassen, wenn der Pickup irgendwie pfeift, dass da Silikon mit ins Cover reinkommt. Aber wenn jetzt auch das Wachsen bei dir nicht wirklich viel gebracht hat, also ein bisschen besser scheint es geworden zu sein.
Es ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch krasser als bei dem SH4. So, und
naja, wie gesagt, also ich meine, wenn der Wachs da gar nicht so bis an den Draht so richtig vielleicht rankam wegen dem Plastik, dann wird das nicht viel geholfen haben. Also es geht halt wirklich schon darum, die Drähte da zu fixieren.
Ja, klar. Mal schauen. Also wie gesagt, ich werde bestimmt irgendwann einschicken. Mal einfach auch, weil ich halt, wenn das schon so ein spezieller Pickup, den es irgendwie nur in dem Jahr gibt, dann, auch wenn ich den vielleicht später nicht wieder einbaue, den will ich irgendwie nicht weghauen oder den will ich schon irgendwie da haben, so dass wenn ich mir in 10 Jahren denke, ich dann meine 25. Les Paul habe.
Oder dann doch die Custom Shop.
Genau. Dann, dass die wieder in Originalzustand zurückgebaut wird. Aber wie auch immer. Genau.
Vielleicht kann man da auch mal Gibson irgendwie kontaktieren. Es kann ja irgendwie sein, dass diese 59er Spezialdinger da vielleicht irgendwie so eine Krankheit haben, dass sie
generell ein bisschen anfälliger sind. Anfälliger, genau.
Mal noch mal ein bisschen reinlesen.
Naja, wie gesagt, mein einer Telecaster-Pickup, den ich in die andere Gitarre gebaut habe, also nicht die hauptsächliche, da war das ja auch so, dass die zum Beispiel mit Shellac halt getränkt waren und nicht mit Wachs und dann auch schon dabei stand, dass da mit ein bisschen mehr Mikrofonie zu rechnen ist, aber eben auch mit geilerem Sound wurde geworben.
Ja, diese Mikrofonie, die fällt eben ja eigentlich auch nur auf, wenn man High-Gain spielt, oder?
Ja, wie gesagt, wenn es laut ist und der Amp sehr zerrig eingestellt ist, sonst tritt es nicht auf.
Ja, ich habe mich dann so ein bisschen aufgrund dessen mal ein bisschen mit aktiven Pickups beschäftigt und mal ein paar Gitarren gespielt in letzter Zeit, weil ich mein kleiner Traum ist immer noch irgendwie so ein übliches Metalbrett einfach nur zum Spaß haben, so mit Floyd und so einfach nur zum bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee.
Hast du mal diese Fishman Pickups probiert?
Sind die auch aktiv?
Die der Greg Koch so gern mag?
Ja, und ja.
Nee, nee, ich habe einfach nur, ich habe erstmal nur so ein paar EMG-Klampfen gespielt.
Ach so, ja, nee.
Nee, ich wollte es einfach, ich meine, ey, Zach Wild klingt damit super. Und das, was halt echt, was der einzige Unterschied, der mir quasi positiv aufgefallen ist, ist das, Abdrehen des Volume-Potis noch besser funktioniert als jetzt bei uns, auch mit, auch wenn wir jetzt Kondensatoren drin haben und so. Das funktioniert irgendwie cooler, aber das nützt eben ja nichts, wenn der Sound dann irgendwie komisch ist.
Ja.
Also ich bin echt so, hatte da mal so eine kurz so eine Phase, wo ich dachte, Mensch, irgendwie kaufe ich mir dann auch mal so ein übstes Metal-Brett einfach nur for fun irgendwie. Nicht, weil ich es brauche und nicht, weil ich es irgendwie jetzt in der Band verwenden will oder kann, aber einfach nur so für zu Hause. Und hab da aber echt paar, fünf, sechs getan, auch mal so eine ESP, LTD, jetzt hatte ich mal so eine Schecter gespielt, so, und es hat mir überhaupt nichts zugesagt, so dass ich dann lieber wieder, also fand ich irgendwie sinnlos. Für mich persönlich.
Also ich hätte, ich würde mal auf jeden Fall irgendwann gerne mal diese Fishman Pickups ausprobieren, jetzt auch nicht nur die für die Tele, der hat die ja auch in der Les Paul drin.
Ja.
Aber ja, das ist wieder so eine Sache, die man jetzt hier in Deutschland nicht so allergegenwärtig mal ausprobieren hat, kann. Deswegen wird es sich wahrscheinlich noch ein bisschen hinziehen.
Die Sache auch, bei den EMGs ist es ja die Sache, die verstärken ja so ein klein wenig. Also die sind ja aktiv, weil sie halt dadurch mehr Output liefern. Und das Ganze ein bisschen aufklaren. Bei den Fishman Pickups ist es ja eher so, dass die boostbar sind und sich noiseless schalten lassen, ne?
Ja, vor allen Dingen sind das halt keine gewickelten Pickups. Das ist ja eigentlich das Geilste, sondern die haben ja quasi Schichten von Platinen. Also da wird sozusagen, wird eine Spule, also eine Spulenwicklung wird auf so eine Platine raufgefräst oder wie auch immer sie das machen, wahrscheinlich gefräst. Und dann stapeln sie diese Bretter übereinander, um halt sozusagen auf die eigentliche Spule zu kommen. Und da kann sich schon mal per Definition halt einfach null irgendwas bewegen.
Ja.
Ah, okay.
Und dann brauchst du halt die Batterie an der Stelle eigentlich nur, um sozusagen aktiv dann den Sound da, also die kriegen halt viel mehr raus als ein normaler Pickup und du kannst sozusagen dann mit so einer Kurve dir deinen Sound sozusagen für den jeweiligen Pickup designen. Deswegen hat zum Beispiel dieser Greg Koch Pickup-Settings da, hat ja auch zwei Voicings sozusagen,
ja,
wo sie quasi im Prinzip von dem, was der Pickup so an Frequenzen kriegt, einfach so die Sachen wegnehmen, um auf die Frequency Response oder was auch immer zu kommen, wie der gewünschte Pickup sozusagen.
Also er simuliert quasi einen Humbucker.
Also so ein Modeling-Pickup quasi.
Ja, naja, nicht ganz. Also man muss sich das mal ein bisschen durchlesen. Es ist schon insgesamt ist auf jeden Fall relativ clever, weil es eben auch nicht versucht, so ein gewickelter Pickup plus zu sein, sondern eben auch konzeptionell so ein bisschen anders ist.
Also,
und
okay,
wenn man sich die Sounds so anhört, die der Greg Koch da aus diesen Pickups rausholt, dann bleiben da eigentlich keine Fragen offen. Und die Batterie, die hält da auch relativ lange. Also diese bei der Telecaster haben sie es ja so geil gemacht. Da kriegt man ja die Kontrollplatte, also hier, ne, mit Volume, Ton und den Pickup Selector kriegt man dazu, weil da eben auch so diese Batteriegeschichte mit drin ist und die passt einfach in so ein Standard Tele-Kontrollplattenfach. Und dann ist das Laden von dem Lithium-Ionen-Akku ist halt an der Klinkenbuchse, gibt's noch so einen USB, Mini-USB-Port daneben. Genau. Wo man
das ist jetzt aber erst neu bei den Greg Koch-Dingern,
genau,
oder? Gab's die vorher schon?
Nee, die anderen, die laden sich noch anders, aber ich glaube, bei den Les Paul-Pickups sind die auch relativ elegant versteckt sozusagen, diese aktiven Komponenten. Und das fand ich zumindest mal im Vergleich zu den ganzen EMG oder was auch immer, die Marzio-Sachen sehr viel charmanter. Erstens sehen die aus wie klassische Pickups und klingen halt auch vernünftig mit den Vorteilen eben von aktiven Pickups, dass du halt einen aktiven EQ hast und nicht nur was wegnehmen kannst, sondern auch was dazugeben kannst sozusagen. Und rauscharm und so weiter und so fort. Und du hast auch nicht diese Impedanzprobleme, dass sozusagen das Equipment, was am anderen Ende des Kabels hängt, auch wiederum eine Rückwirkung auf deine Pickups hat. Also Booster-Thematik und so weiter, ne?
Okay, also mal Fishman-Pickups auschecken.
Ich würde es auf jeden Fall mal, ich würde es gerne mal in eine Tele schrauben und gucken.
Ja, mal ein Auschecken ist es auf jeden Fall wert. Ich rümpfe dann bloß immer so die Nase, wenn dann irgendwie so ein USB-Anschluss an der Gitarre ist, wo ich mir so denke, geht's noch?
Ja, aber der ist halt, also bei der Tele ist es wirklich ziemlich cool versteckt. Man sieht es dem überhaupt nicht an, außer eben, dass neben der Gitarrenkabelklinke halt dieser USB-Stecker ist. Dann siehst du der Gitarre null an, dass das irgendwie aktive Pickups beinhaltet. Noch siehst du irgendwo die Batterie oder sowas. Ne? Das ist ja auch... bei diesen aktiven, was auch immer, Schredder-Gitarren, da hast du ja dann auch immer so dieses Batteriefach und so.
Ja. Das ist ja aber auch immer so ein bisschen der Mythos, warum viele Leute aktive Pickups nicht mögen, dass es dann halt ständig diese Batterie alle ist oder sie fällt genau beim Gig aus und ständig muss ich 9-Volt-Blöcke in der Gitarrentasche haben und sowas. Die Dinger halten ewig.
Ja.
Es ist jetzt nicht so, dass wenn man jetzt bei Akustikgitarren, bei den Piezos ist es ja manchmal so, die ziehen halt ein bisschen Strom und wenn man halt irgendwie vergisst, die Gitarre auszustöpseln, dann ist es ein bisschen blöd. Aber diese ganzen aktiven Gitarren-Pickups, EMG und hast du nicht gesehen, das hält wirklich echt eine ganze Weile durch, ohne dass man sich da überhaupt um die Batterie Sorgen machen muss.
Naja, ich habe es mal ausprobiert, weil es mich einfach interessiert hat, so, und aber ich, nö, ich finde so die gute alte passive Pickup-Konfiguration weitaus besser. Irgendwie. Ist halt ein bisschen lebendiger.
Ja, gut. Also mit diesen Fishman-Pickups würde ich es gerne mal vergleichen. Bei den EMGs, die färben ja halt doch sehr stark ein, was diesen Sound anbetrifft.
Ja,
das ist halt auch die Sache, bei bestimmter Musik oder bei bestimmten Geschmäckern passt das halt genau rein, dass man diesen Sound durch diese EMG-Pickups bekommt.
Jo.
Da ist es ja dann auch nicht verkehrt. Man muss es ja jetzt nicht in seine 58er Custom Shop einbauen.
Ja, das wäre schon ganz schön hart.
Ach, gibt's bestimmt auch.
Gibt alles.
Ja, jo. Gibt alles, auch eine Sendung, die mal irgendwann zu Ende ist zum Beispiel. Vielleicht jetzt?
Ja, eigentlich haben wir alles durch, ne?
Ja, und vor allen Dingen sind wir auch jetzt schon wieder bei irgendwie dekadenten 2 Stunden 30. Also wir haben eigentlich unser Soll schon längst erfüllt.
Ja.
Ja.
Genau, also vielen Dank für die vielen Kommentare zur letzten Sendung und fürs Weiterhelfen. Das macht immer sehr viel Spaß, wenn da viel Feedback rumkommt.
Genau.
Also gern weiter kommentieren. Wir sind da echt hinterher. Und ansonsten?
Ich sag danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte.
Ja, gerne, gerne.
Gerne, ja.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Ebenso.
Juti, dann vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal, ne?
Bis zum nächsten Mal, genau. Wiederhören.
Tschüss.